heute ist, deine Schwierigkeiten sind eine Chance für dich, eine Gelegenheit, eine Chance, um zu wachsen, eine Sache, um vorwärts zu gehen, Durchbruch zu verschaffen, Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob du Schwierigkeiten hast, aber wenn du nicht welche nicht hast oder wenn du keine Schwierigkeiten hast, dann wirst du vielleicht in der nahen Zukunft welche kriegen. Und damit du weißt, wie man damit umgeht und wie man damit, ja, handelt, möchte ich dir ein paar gute Stichworte geben. Wie wird man mit seinen Schwierigkeiten fertig? Aber zuerst einmal ganz herzlich eingeladen für morgen. Morgen werden wir uns über die Ewigkeit ein bisschen Gedanken machen und der Frage nachgehen, ist unser Tod, ist das Sterben normal? Müssen wir sterben? Werden wir sterben? Was ist mit dem Menschen, der an Jesus Christus glaubt? Was passiert mit ihm? Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Von diesen Gedanken werde ich morgen ausgehen und die Ewigkeit ein Stück weit beleuchten. Am Mittwoch, den 26. wird das Thema sein, überwinde die negativen Gefühle. Und am kommenden Freitag, so Gott will und wir leben, wie lange gilt die Gnade? Wenn du im Himmel bist, wirst du keine Gnade mehr brauchen. Die Gnade brauchen wir für hier unten, für diese Erde, für diese Welt. So, deine Schwierigkeiten, deine Gelegenheit zu wachsen, vorwärts zu gehen, was anderes zu werden, sich zu verändern. Gott möge uns segnen. So, Schwierigkeiten sind für uns Übungen, Training. Eigentlich so auf dem Exerzierplatz. Wir probieren hier, was unser Glaube kann, wie weit ich gehen kann damit. Und wir prüfen, wie stark die Kraft Gottes in mir wirksam ist. In Schwierigkeiten beweise ich, ob du ein echter Christ bist oder kein Christ bist. Oder was für ein Christ du bist, wie viel Prozent Christ du bist. In Schwierigkeiten merkt man das, ob du wirklich Gott 100% vertraust oder wie auch immer. So, ich ermutige dich, pass gut auf. In Schwierigkeiten entdeckt man seine Grenzen, seine Möglichkeiten. Da kannst du austesten, wie weit ich gehen kann, was ich alles kann. Schwierigkeiten ist die Schnittstelle zwischen dir und Gott. Das ist die Stelle, wo Gott und du euch trifft und dann probiert ihr, was Gott kann, was du kannst, was Gott nicht kann, was du nicht kannst. Schwierigkeiten ist der Grundstoff, aus dem die Wunder bestehen, die Herrlichkeiten Gottes, die Segnungen Gottes. Gerade in der Not lernst du Gott kennen, lernst du auch Menschen kennen. In Not lernst du auch die Menschen kennen, ob das ein guter, zuverlässiger Freund ist oder nicht, oder zuverlässiger Partner ist oder nicht. In der Schwierigkeit erweist dich, was der Mensch wirklich ist. Also ohne Schwierigkeiten gibt es keine Wunder. Ohne Krankheit keine Heilung. Ohne Angst kein Beistand. Wir brauchen Schwierigkeiten. Und nicht wenig davon. Du sagst, Bruder Matthias, was erzählst du für einen Unsinn? Wir wollen ja Gott erleben. Und wir erleben Gott erst in den Notzeiten, gerade in den Krisenzeiten. Gott will ein Gott der Witwen und Waisen sein. Die brauchen Gottes Hilfe, die brauchen Gottes Beistand. Die haben niemand und für die ist Jesus gekommen, für die ist der Heilige Geist und für die ist der lebendige Gott da. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken, die Schwachen, die Reichen, die brauchen kein Geld und keine Bank und was weiß ich, kein Mammon. Die haben das alles, was sie brauchen. Die haben Kapital genug, aber die Armen, die brauchen die Segnungen. Nicht die Starken brauchen Beistand, die Schwachen. Die Elenden brauchen Schutz. Die Ratlosen brauchen Beratung. Jesus, mein Rat bist du, Wunderrat, Friede, Fürst, Ewigvater und so weiter. Wir brauchen Jesus also, weil wir Menschen sind, gebrechlich sind, schwach sind, weil wir Nöte haben und wir haben viele Nöte. Mir fehlt nichts. Du kennst dich vielleicht gar nicht. Wenn du merkst, wenn du dein Leben ehrlich anguckst, dann merkst du, wie gebrechlich, wie elend du bist. Die Zeit läuft dir davon, du hast gar keine Zeit. Nur als Beispiel. Das sind so viele Dinge. Jesus kam nicht für die Gerechten, er kam für die Sünder. Er kam nicht für die Pharisäer, er kam für die Versager, für die Gefallenen, für die, die ihren Zustand erkennen. Ich bin gar nichts, Gott sei mir Sünder gnädig, für die kam Jesus. Er kam für Menschen, die in Schwierigkeiten sind. Und für diese Menschen möchte ich heute ein paar Tipps geben. Schwierigkeiten sind deine Chance, deine Gelegenheit. Schwierigkeiten sind Übergänge von jetzt in eine ganz neue Phase. Wenn du die Schwierigkeit überwunden hast, wenn du Sieg hast, dann hast du Erfolgserlebnis, dann freust du dich und sagst, jetzt habe ich geschafft mit Gottes Hilfe, jetzt geht's vorwärts. So, Schwierigkeiten sind Schwellen zum Übergang zu einem anderen Leben. Schwellen, Türpfosten oder Türen, durch die gehst du durch. Hier kannst du, ja, in den Schwierigkeiten kannst du vorwärts kommen oder kriegst du Rückschläge. Kannst aufsteigen oder absteigen. Kannst gewinnen oder verlieren. Bei den Schwierigkeiten, da zeigt sich und da stellt sich heraus, wie deine Reaktionen sind. So, es kommt immer auf deine Reaktionen an bei den Schwierigkeiten. Weißt du kannst sagen, der Berg ist so hoch, aber nein, du kannst sagen, nein, dieser Berg ist wunderbar. Wenn ich mal oben bin, da kann ich oben diese gute Luft genießen. Der Mensch ist ein grenzenloses Wesen, deshalb Schwierigkeiten, die erweitern unsere Grenzen. Wenn wir wirklich etwas unternehmen, glauben, fest im Glauben stehen, zu Gott stehen, dann hilft Gott uns und wir merken, mit meinem Gott fresse ich die Riesen, löse ich die Probleme, überwinde ich die Berge. So, was der Mensch will, was er sich vornimmt und er kann alles erreichen. Der Mensch ist ein grenzenloses Wesen. Er hat sich irgendwo gedacht, es wäre schön, nicht nur von dem Mann im Mond zu reden, sondern ein Mann auf dem Mond zu sein mal dort hochzufliegen. Wie sieht der Mond oben aus? Und er hat sich vorgenommen und 6000 Jahre hat er gearbeitet und ist dorthin gekommen. Gott sagt ihm vom Turmbau zu Babel, was die Menschen sich vornehmen, wenn sie eins werden, das schaffen sie. Was der Mensch sich vornimmt. Und deshalb, der Mensch ist ein grenzenloses Wesen. Er schafft es, wenn er sich was vornimmt. Wenn er sich nichts vornimmt, wird er auch nichts schaffen. So, unser Leben besteht aus den Reaktionen. Wenn wir konsequent daran arbeiten und bereit sind, die Tabus zu brechen, wir schaffen es. Mit unserem Gott schaffen wir es. Du kannst dich selbst einschränken, dich selbst zerstören oder du kannst deine Grenzen erweitern. Es liegt an dir, wie du in deiner Verfassung bist, in deinen Reaktionen. Und es gibt keinen Zustand in deinem Leben, das du nicht überwinden könntest. Und ich sage dir nicht zu viel. Es gibt keinen Zustand in deinem Leben, das du nicht überwinden könntest. Wenn ich nur daran denke, an diese Paralympics, da sind Menschen ohne Beine, sind blinde Menschen und die gewinnen Goldmedaillen. Verstehst du? Weil sie ihr Handicap nicht hinnehmen, sondern gegen ihr Handicap angehen. Du musst nur wollen. Die meisten Leute lassen sich gehen. Die unternehmen nicht. Wenn ich so ein Paralympicsportler sehe, der trainiert bis zur Vergasung, trainiert immer noch. Und dann schafft es. Und du kannst auch schaffen, auch geistlich, wenn du betest, bis zur Vergasung betest. Entschuldigung, aber so, verstehst du, bis das nicht mehr geht. Mein Gott, ich lass dich nicht, ich vertraue dir und ich hoffe auf dich, lieber sterbe ich, bevor ich versage und so weiter. Du schaffst es mit Gottes Hilfe. Du musst nur hart sein. Hart zu dir selbst, hart zu Gott, hart zu den Umständen, hart zum Leben. So Paralympic-Leute, die es irgendwo siegreiche mit Dinge erreichen oder so, selbst wenn sie nur ganz schwach sind. Ich hab jetzt neulich eine Skiläuferin gesehen ohne Beine. Verstehst du? Und die hat sogar Goldmedaille. Das Mädel hat geweint vor Freude. Endlich habe ich es geschafft. Ohne Beine. Auf dem Schlitten. Skilaufen. Mit Stöcke. Links und rechts. Du kannst es. Und das Kind hat geweint vor Freude. So. Und sie hat einen Satz gesagt. Ich schaue nur nach vorne. Ich schaue nicht zurück. Und dieser Satz ist so wichtig, um mit Schwierigkeiten fertig zu werden. Nicht zurückschauen, was du erlebt hast, was du verloren hast, auf was du verzichtet hast, was du aufgegeben hast. Du musst nach vorne schauen, was dich erwartet. Die Goldmedaille. Der Sieg. So viele Menschen schauen immer zu viel links und rechts und nach hinten, was da war, was da passiert ist. Deshalb überwinde deine Mutlosigkeit, war gestern das Thema. Diese Mutlosigkeit, dein zu kurz kommen. Der Teufel möchte dich zermürben, das schaffst du nie und nimmer. So, guck mal, was die paar Olympic-Leute draus machen aus ihrem Leben. Ein paar Gedanken, was mir so groß geworden ist, wenn ich so diese paar Olympic-Leute angucke und ihnen zuhöre, wenn sie so ihre Berichte geben nachher, wie die das gemacht haben. Sie sagen, ich bin ein Original. Sie kopieren niemand. Sie machen niemand nach, auch nicht den Gesunden. Sie sind selbst und sie gehen zu sich selbst, in sich selbst und sie versuchen, das kann ich. Du musst nur in dich selbst hineinknien, hineinarbeiten, dich selbst erkennen, dann das Ziel vor Augen haben und Freude am Ziel haben, am Kampf. Ich will. Dass einer, ein Einbeiniger, Entschuldigung, aber Einbeiniger, der ist weiter gesprungen als einer mit zwei Beinen bei den Spielen, Wettbewerben. Weiter gesprungen als einer mit zwei Beinen. Du kannst es. Du kannst sogar besser sein als der Gesunde und der Starke. Du musst dein Ziel haben vor Augen. Darum finde eine Not und begegne ihr. Das ist, wie man mit Schwierigkeiten fertig wird. Das ist deine Chance. Werde erfinderisch. In der Not wirst du erfinderisch. Aber du musst ja seine Not finden. Was ist meine wirkliche Not? Meine Schwierigkeit. Nicht, dass ich jetzt kein Geld habe. Oder dass ich krank bin. Oder dies und jenes. Nein, ich muss herausfinden, was ist meine Not? Und alle großen Erfindungen wurden in Notzeiten gemacht. Gerade im Zweiten Weltkrieg, als die Blockade um Deutschland war und so weiter, hat man die großen Entdeckungen gemacht. Finde deine Not. So, zu jeder Not, ja, ist eine Lösung da. Wie es in einem Sprichwort heißt, bei jedem Topf gibt es auch einen Deckel. Einen Deckel. So, es gibt Lösungen. Jede Frage hat auch eine Antwort. Zu jeder Not gibt es eine Lösung. Wenn du die Not gefunden hast, finde die Not. Was ist die wirkliche Not? Nicht deine Traurigkeit. Was verursacht die Traurigkeit? Finde das heraus. Und dann wirst du den Urheber finden und dann kannst du gegen den Urheber dieser Traurigkeit und dieser Not angehen und eine Lösung suchen. Viele stehen einfach den Problemen gegenüber und sagen, ich kann nicht. Wenn du das sagst, ich kann nicht, kannst gleich einpacken und nach Hause gehen. Du schaffst es nie. Aber ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus, der Heilige Geist und der Schöpfer Gott. Viele Menschen wissen nicht, warum sie Probleme haben, was die Ursache für ihre Probleme sind und wie man diesen Problemen begegnet. Deshalb, hör gut zu. Viele wissen gar nicht, warum sie krank sind. Ja, ihr habt Schmerzen. Aber du musst fragen, was verursacht die Schmerzen? Was verursacht das Problem? Und dann kannst du auch die richtige Medizin, die richtige Tablette, die richtige Salbe dafür verwenden. Viele sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich bin hilflos, ich bin ratlos. Sowas gibt es nicht. Wir haben immer einen Wunderrat, einen Ewigvater, einen Beistand, das ist immer Gott. Leute, die so jammern, die kennen Gott nicht. Die sollten nur Gott entdecken, mal ihn persönlich kennenlernen. Also finde heraus, was dir fehlt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn wir Probleme haben, Schwierigkeiten haben, bis oben bist, wir nicht mehr drüber hinaussehen, uns fehlt Gott. Wenn wir ganz ehrlich sind, uns fehlt der lebendige Gott, der lebendige Glaube an Gott. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir machen uns so viel vor. Lass uns zum Ursprung aller Dinge zurückkommen. Uns fehlt Gott. Und aus Unwissenheit und Blindheit gehen so viele Menschen zugrunde, weil sie nicht erkennen, hier kann nur Gott helfen. Als wir in Indien waren und die Geschichte ging für mich ein bisschen weiter, ich konnte es gar nicht fassen, dann, was in Indien passiert, alles auf der Straße. Da sputzen nicht nur die Schuhe auf der Straße, sondern da schneiden sie die Haare auf der Straße und dann auch der Zahnarzt arbeitet auf der Straße. Alles passiert auf der Straße. Und wir sind da irgendwo unterwegs einem Zahnarzt begegnet, der macht aus Bambus Zähne. Und verstehst du, die war so verblüfft und dieser Zahnarzt, der hat schon über 4000 Leute, habe ich nachher in der Zeitung gelesen, behandelt und ihnen Bambuszähne verpasst. Und die Bambuszähne sind sogar schärfer und man kann sogar Fleisch essen und vieles andere mehr. Aus Bambuszähne, verstehst du? Man muss erfinderisch sein und Not macht erfinderisch. Und er kam drauf, dieser Mensch, der aus Bambuszähne gemacht hat, weil er selber sich das kein Zahnarzt leisten konnte, hat er sich selbst seine Zähne geschnitzt für sich selbst. Und dann sagte er, was ich für mich selber kann, das kann ich auch für andere. Und so ist er Zahnarzt geworden, ohne dass er Zahnmedizin groß studiert hat. Ja, erfinderisch muss man sein. So, dieser Mann hat also Zahnersatz gefunden aus Bambusstämme. Okay, ist es so, auch in Indien? Ich glaube, dass es auch bei euch da hinten in Südindien sowas gibt. Also auf jeden Fall, ich war so verblüfft. Man muss nur erfinderisch sein. Man muss aus allem was machen können. Mit den Bambusbeißern kannst du Erfolg haben. Mit diesen Bambuszähnen. So, Alternativmöglichkeiten. Not bringt uns zu Alternative. Was ist noch möglich? So, du musst nicht unbedingt irgendwo einfach krampfhaft nur vergoldete Sachen oder edle Sachen, perfekte Sachen, Alternative finden. Und das Interessante war, für einen Zahn kostet 2,20 € bei dem. Für 2,20 € kriegst du 10. Die hier zahlen also 2000 für dein Gebiss und noch mehr. 2,20 € und das auf der Straße noch erledigt und dann musst du nicht lang warten. Da wird er zugefeilt und zugeschnitten. So, Sehe jede Schwierigkeit als eine Gelegenheit, als eine Möglichkeit, als eine Chance, als eine offene Tür. Denk an die großen Erfinder. Verstehst du? So viele Erfindungen wurden gemacht, weil jemand sich auf etwas geärgert hat und sagte, das ist so unpraktisch. Und dann hat er einfach, statt Löcher in den Schuh, hat er Schuhhaken gefunden, um seine Schnürsenkel festzumachen. Und so gibt es viele Möglichkeiten, erfinderisch, Not macht erfinderisch, beweglich, flexibel. Du musst also die Not kennen, sich vielleicht ein bisschen ärgern über etwas, unruhig werden und dann entstehen Patente. Der Mensch ist kreativ. Gott hat ihn kreativ gemacht. Und deshalb sind Schwierigkeiten da, dass du dich da durchbeißt, dass du dich da durcharbeitest. So, welche Lösungen fallen dir ein, wenn du irgendein Problem siehst? Oder beginnst du zu heulen, den Seelsorger anrufen, Psychologen anrufen, Arzt anrufen? Was machst du, wenn du Probleme hast? Wir sollten uns zu helfen wissen und nicht bei jedem Wehwehchen gleich zum Doktor rennen, ins Krankenhaus gehen. Not ist da, dass du die Lösung findest. Die Lösung ist in dir drin. Jede Lösung steckt in uns. Und in uns ist das Problem, die Ursache für das Problem, und in uns ist auch die Lösung für das Problem. Ganz einfach. Finde die Lösung des Problems in dir selber. Der Arzt oder der Berater, der kann dich nur draufbringen auf die Lösung, aber die steckt in dir drin. Machen musst du das. So. Meistens bist du selber der Verursacher für Schwierigkeiten. Entschuldigung, aber ich möchte dir den Spiegel vorhalten heute Abend. Du bist der Verursacher für so viele Nöte, Schwierigkeiten in deinem persönlichen Leben. Dein Unverstand, deine Unwissenheit, weil du keine Ahnung hast, oder deine Einbildung, dein Stolz. Diese Dinge verursachen Schwierigkeiten in uns, verursachen Spannungen in uns, oder unser Leichtsinn, dass wir unvorsichtig sind, oder unsere Faulheit, oder unsere Ungeduld, die verursachen Schwierigkeiten. Oder es gibt so viele andere Möglichkeiten, die Schwierigkeiten verursachen. Hektik, es geht alles zu langsam und dann brechen wir alles übers Knie. Unsere Habgier verursacht Schwierigkeiten uns. Also, was ist die Ursache für die Schwierigkeiten, wo du selbst dir das verursacht hast, durch was auch immer, zu schnell gefahren? Verstehst du? Oder was sonst auch passieren mag. Eins ist uns Not. Jesus sagt zu der Martha, Martha, eins ist dir Not. Du machst dir unnötige Mühe. Und sie hat sich die Probleme selbst eingebrockt. Sie denkt, die Maria ist schuld. Meister, sagst du Maria, dass die ein bisschen sich bewegt und was in der Küche mir mithilft. Nein, aber dann sagt Jesus, du bist das Problem. Du. Sie dachte, sie ist im Recht. Sie macht das Richtige. Und der Heiland sagt, nein, du bist hier, deine innere Unruhe, dein Stress. Du brauchst Ruhe. Und du siehst, was dann passiert. Jesus sagt, Martha, Martha, bist eine liebe Schwester, bist du eine gute Hausfrau, aber du hast keine Ruhe, bist zu hektisch. So, jede Aufgabe ist eine Gabe und hat eine Lösung in sich selbst. Und was ist dann, was hat wahrscheinlich Martha gemacht? Sie ist dann gleich in die Küche gegangen und zuerst mal ein bisschen geknurrt und nachher fest, fleißig gearbeitet und gesagt, das ist mein Platz. Ich bin jetzt hier eine gute Martha an dem Platz, wo ich jetzt bin. Die fehlt eins. Und dann hat sie durch die offene Tür zugehört, was der Heiland erzählt hat, der Maria. Also du kannst doch trotz der Hektik, trotz der Arbeit auch zu inneren Ruhe kommen. Und du kannst mittendrin im Auge des Orkans Frieden haben. So, wir kommen nur von Ohnmacht zu Vollmacht. Von Schwäche zu Stärke. Von Unruhe zu Ruhe. Wir müssen zuerst mal das Negative haben. Martha, Martha. So, wir kommen von Krankheit zur Gesundheit. So passieren Wunder. Aus der Schwierigkeit kommen Wunder. Von Niederlage kommen wir zum Sieg. Vom Kampf zum Sieg. Vom Kreuz zur Krone. Zuerst gibt es einfach Kämpfe, Widerstände, Dornen und Stacheln. Und dann gibt es die Krone. Wir kommen vom Minus zum Plus. Zuerst musst du Minus haben, dann kannst du erst Plus haben. So, finde zuerst einmal eine Not, damit Gott ein Wunder an dir tun kann. Wenn du vielleicht jetzt nach Hause gehst, überleg einmal, was macht mir am allermeisten Schwierigkeiten. Fang mit dem größten Problem an, nicht mit dem einfachsten. Fang mit dem schwierigsten Problem an. Wenn du das Schwierigste gelöst hast, hast du alle anderen Probleme auch gelöst. Dann machst du das mit links. Aber das größte Problem zuerst einmal lösen. Finde die Lücke, die Nische, das Loch, wo du durchschlüpfen kannst. Jemand hat einmal gesagt, unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Also die Schwierigkeiten sind deine Chance. Also fang an, Optimist zu werden, Möglichkeitsdenker zu werden. Hier kann ich mit meinem Gott etwas tun, etwas unternehmen. Und ich unternehme jetzt. Optimismus ist die Fähigkeit, den blauen Himmel hinter dunklen Wolken zu sehen. Das ist Optimismus. Der Himmel ist wunderbar. Die Sonne scheint. Über den Wolken gibt es nur Sonne, nur Licht, nur Leben. Sehe nicht die Probleme, sondern sehe in den Problemen die Lösung, die Antwort, die Hilfe, die Heilung. Optimisten wandeln auf der Wolke, über die Wolken sind sie, und der Pessimist ist unter den Wolken und bläst Trübsal. Das ist der Pessimist. Also, deine Lebensnöte öffnen dir die Tür zu den Möglichkeiten. Hier kann ich etwas tun, hier kann ich mich engagieren, hier kann ich mich einbringen. Hier kann ich was unternehmen. Die Not lehrt uns so vieles. Und lass mich ganz schnell sagen, was die Not dich lehrt. Not lehrt, deinen Verstand zu gebrauchen zuerst einmal. Eins und eins ist zwei. Not weckt in dir die Realität. Weißt du, da wachst du plötzlich auf. Bisher hast du geträumt und fantasiert. Aber jetzt bist du plötzlich in der Realität. Not ist so ein Ernüchterungsmittel. Bist du hellwach, wie vom Pferd getreten manchmal. Not macht uns nüchtern, auch zum Gebet, dass wir anfangen zu beten, dass wir einfach anfangen, Gott zu suchen. Hier kann nur Gott helfen. Christus ist wie Feuer, oder Jesus ist wie Feuer. Wenn du von fern betrachtest, vom Weiten, dann leuchtet es. Wenn du etwas näher kommst, wärmt und tröstet es dich. Und wenn du noch näher kommst, fängst du Feuer an und fängst an zu brennen. So ist Jesus. So ist auch die Schwierigkeit. Zuerst einmal, da regst dich auf, da ärgerst dich oder du bist begeistert. Und dann, je näher du kommst, desto persönlicher wird es, desto direkter wird es. Und deshalb, Schwierigkeiten darfst du nicht unpersönlich sehen, sondern Schwierigkeiten haben etwas mit deiner Person, mit deinem Wesen, mit deinem Art, mit deinem Charakter, mit deiner Persönlichkeit zu tun, haben immer was mit dir zu tun. Und dann wirst du plötzlich entfacht. Und wir hören manchmal, das ist Feuer und Flamme. Für irgendeine Sache, wo er sich für etwas begeistert. Er ist Feuer und Flamme. Den hat es gepackt, aber zuerst einmal von Weitem betrachtet. Ja, ja. Not muss uns zuerst mal persönlich begegnen. Uns aus der Situation rausholen und uns mit in die Situation hineinnehmen. Und aus der Not sollen wir eine Tugend machen. Etwas Nützliches, etwas Praktisches. Wir packen es an, so wie jener Mensch dort einfach aus der Bambusstäbe Zähne schnüsteln oder was anderes machen. Die Not verwandeln. Und der Herr Jesus hat auch die Not verwandelt. Nicht nur dem Heiland es sagen, sondern so wie Maria, Herr, ihnen geht der Wein aus, sondern hingehen und aus Wasser Wein zu machen. Das ist unsere Chance, aus Wasser Wein zu machen. Und dann stehst du plötzlich irgendwo in den Annalen, in Geschichtsbüchern. Guck mal, der hat aus Wasser Wein gemacht. Aus 5 Brot hat er Tausende gespeist. Jesus hat aus der Schwierigkeit eine Tugend gemacht. Etwas Nützliches. Mach aus deiner Not eine Tugend. Wandle mit Jesus auf den Wellen. Lerne, diese Dinge zu tun. Und das muss man lernen. Weißt du, Petrus sah Jesus auf dem Wasser gehen und sagte, das, was Jesus kann, muss ich auch können. Der ist auch ein Mensch, so wie ich und du. Also, Herr, wenn du es bist, rufe mich und hilf mir, dass ich auch aufs Wasser gehe und selbst auch das Wunder erlebe. Es reicht nicht aus, es genügt dir nicht zu lesen, wie die anderen das Problem gelöst haben, wie die anderen der Schwierigkeit begegnet sind, sondern du musst selber herausfinden, wie löse ich meine Probleme und meine Schwierigkeit. Herr, wenn du es bist, wenn die Sache von dir ist, wenn du mir das so vor die Füße gestellt hast, mir in die Hände gelegt hast, dann hilf mir, auf dem Wasser zu gehen. Also, zögere nicht, fang an, etwas zu tun. Weißt du, die leckersten Speisen wurden entdeckt, indem man in Not war und irgendetwas gekocht hat. Die Chinesen, die habe ich gestern euch gesagt, die verstehen zu kochen. Da tun sie das rein und das rein und das rein und so weiter und so verschiedene Variationsmöglichkeiten und dann entsteht halt so ein leckeres Essen. Du musst also anfangen, auszuprobieren. Es kann sein, dass es das erste Mal anbrennt und dass es das erste Mal bitter ist und ungenießbar ist. Aber mach weiter, lass dich nicht unterkriegen. Deine Schwierigkeiten sollen dich nicht zur Resignation führen, sondern zum Durchbruch der Dinge, zur Lösung der Probleme. Zur Not macht erfinderisch. Das ist also das eine. Not schweißt auch zusammen. Stell mal vor, wir müssen jetzt gegen eine Sache angehen. Dann, wir stehen zusammen. Ich werde nie vergessen, in Schweden, ich will mit meinen Kindern über eine Wiese gehen und das sind Ochsen draußen auf der Weide. Also sind schon freilaufende Tiere, das waren's, will ich sagen. Freilaufende Tiere. Und wir wollen rüber über ihre Wiese gehen. Weißt du, was sie da machen? Als ich dann über den Zaun gestiegen bin, plötzlich stellen sie sich in Reih und Glied. Und der Erste fängt an, mit dem Fuß zu kratzen. Du, das ist mir schon unheimlich geworden, als der mit dem Fuß gekratzt hat. Der hat nichts gemacht. Die standen in Reih und Glied. Und Geschwister, genau das ist es. Not, Widerstand, Angriffe, Schwierigkeiten. Wir müssen lernen, zusammenzustehen. Nicht, dass wir dann uns noch gegenseitig bekämpfen. Nein, mit dem Fuß kratzen. Das habe ich Gänsehaut gekriegt. Und dann bin ich schnell wieder rückwärts gegangen. Und dann sind sie wieder weiter auf der Weide, haben sie weiter geweidet. Not bringt uns auf Ideen, macht uns kreativ, einfallsreich. Die Not zeigt uns Ausweg. Hier, Paul Gerhardt konnte gerade in den Notzeiten, des 30-jährigen Krieges, konnte herrliche Lieder schreiben. Er verlor seine Frau, seine Kinder. Am Schluss saß er auf dem Friedhof, hat sich extra eine Bank angelegt, dass er über seine Lieben trauern konnte. Aber dann hat er herrliche Lieder geschrieben. Gerade in den schwierigen Zeiten. Du kannst aus schwierigen Zeiten etwas Positives machen oder kannst resignieren. Ein paar Lieder, nur ein paar Worte, was er da gesagt hat und hat tausenden Menschen Trost gespendet. Sollt ich meinem Gott nicht singen, sollt ich ihm nicht danken, denn ich sehe in allem, wie gut er mit mir meint. Meine Frau nimmt er weg, meine Kinder nimmt er weg, meine Arbeit wird gekündigt hier in der Kirche. Die Kirche kann ich nicht mehr bezahlen, verstehst du? Aber ich will Gott loben und preisen. Und er strahlte durch seine Lieder Optimismus aus. Du kannst also in Schwierigkeiten resignieren oder du kannst Trostgesänge verfassen. Lieder, befiehl du ihm deine Wege und hoffe auf ihn. Verstehst du? Ein Lied, das so viele, viele, viele Menschen, auch Sterbende, getröstet hat. Oder, ja, ich bin ein Gast auf Erden. Warum sollte ich mich so grämen? Und gib dich zufrieden, Gott, oder gib dich zufrieden und sei stille. Einfach Leute ermutigt und gar nicht mehr zu reden und groß nachzudenken. Gib dich zufrieden, sei stille. Kann sowieso nichts verändern. Gerade in Schwierigkeiten, wir müssen wissen, wie begegne ich eine Schwierigkeit. Ich kann dagegen ankämpfen und je mehr ich gegen meine Schwierigkeit ankämpfe, umso schlimmer wird es unter Umständen manchmal. Gerade in Notzeiten haben viele Menschen Geschichte geschrieben, haben Geschichte beeinflusst oder die Dinge verändert, die Welt sogar verändert, in Notzeiten. In Notzeiten werden ungeahnte Kräfte freigesetzt. Deshalb, lauf vor deinen Schwierigkeiten nicht weg. Wenn du Wunder Gottes erleben möchtest, dann musst du zuerst mal die Schwierigkeit annehmen und sagen, danke Herr, wir werden mit deiner Hilfe das irgendwie lösen. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich denke nur, bei Heilbronn, da ist Weinsberg. Weinsberg ist bekannt von den Frauen. Da wurde die Stadt belagert. Ich glaube, Napoleon ist gewesen, da die Stadt belagert. Und alle flüchteten, die Einwohner von Weinsberg flüchteten da auf die Burg oben rauf. Und dann hat der Feldherr oder der General gesagt, also nur die Frauen dürfen raus und was die Frauen tragen können. Und wisst ihr, was die Frauen gemacht haben? Die haben ihre Männer auf den Buckel genommen und rausgetragen. Und so ihre Männer gerettet. Und da sind sogar Schwache stark geworden. Finde eine Not und begegne ihr. In der Not wirst du immer eine individuelle Lösung finden, einen gangbaren Weg, etwas, was du praktisch umsetzen kannst. Und in der Not wirst du stark. Jemand, der bei dem um Leben und Tod geht, der entwickelt siebenfache Stärke. Verstehst du? Aber solange, wirst du nie die Sache angehen, wirst du die Sache nie lösen. Erst wenn es um Leben und Tod geht. Und uns muss die Sache um Leben und Tod gehen. In Stunden der Schwäche entdeckst du deine Stärke. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt der Apostel Paulus. In Notzeiten rücken Menschen näher. So daneben die Schwachen, die Frauen, die Männer auf den Puckel und tragen sie runter. In Notzeiten geht man dorthin, wo man sonst nie hingehen würde. In Notzeiten macht man das Unmögliche. Verstehst du das? Da geht man in die Kirche, da geht man zu Gott, wenn man das ganze Leben lang mit Gott nichts zu tun hatte. Wenn du in eine Krise bist und wenn du im Sturm bist, wenn das Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommt, da betest du, dann interessiert dich nicht mehr evangelisch, katholisch, muslimisch oder buddhistisch oder Hindu oder was du bist. Da betest Gott, wer du auch bist, hilf mir, rette mein Leben. Weißt du, in Notzeiten, und wenn in der Krise, ich werde nie vergessen, bei uns in Heilbronn, da kommt plötzlich einer Sonntagmorgens, kommt ein Mann rein und eigentlich, der wollte von Gott und so weiter nicht viel zu tun haben, kommt rein und er sagt, am Schluss nach der Predigt, die Predigt war für mich, obwohl das ganz einfache Predigt war, war nichts Außergewöhnliches. Warum? Dann sagt er, ich habe mir vorgenommen, ich nehme mir das Leben und bevor ich mir das Leben nehme, gehe ich noch einmal in die Kirche und horch und so weiter. Und gerade dort wurde sein Problem wortwörtlich angesprochen und als man mal Gedanken hätte lesen können, dann sagt er, ich bin so angesprochen, so ergriffen, also mir ist die Lust vergangen, sich das Leben zu nehmen. Aber in Notzeiten geht man dort, wo man sonst nie hingehen würde. In Notzeiten oder in Not tut man Dinge, die man sonst nie tun würde. Zum Beispiel beten. Und deshalb, du musst jetzt nicht auf die Leute schimpfen, die heute nicht in die Kirche gehen, die heute nicht beten und so weiter. Lass mal Not kommen. Die werden alle auf den Knien rutschen. Die werden Gott suchen. Die Kirchen werden sich wieder füllen. Lass mal Not kommen. Lass den Krieg kommen. Lass Elend kommen. Lass Seuchen kommen. Jetzt ist in Mosambik Pest ausgebrochen. 40 Leute sind jetzt an Pest. Auf der einen Seite ist Ebola von Afrika, auf der anderen Seite ist Pest jetzt. Also, und die Dinge kommen zurück. In der Bibel steht es, dass die ganzen Pestilenzen und Seuchen wieder zurückkommen. Das mal in der Geschichte irgendwo gab. Plötzlich brechen sie auf. Durch was auch immer. Durch Läuse werden sie übertragen. Habe ich jetzt gerade im Autoradio gehört. So, und eine Laus kannst du schnell irgendwo kriegen. Da musst du nicht weit gehen. Und Läuse kommen überall hin. Die kennen keine Mauer, keine Grenze, keine Sprachbarrieren. So, genauso wie die Vogelpest oder Vogelseuche. Plötzlich, das war nur in Korea und plötzlich ist es auch in Mecklenburg. Und in unseren Regionen, Dinge kommen wieder, was wir gar nicht gedacht haben, dass sowas kommt. Aber diese Dinge bringen die Menschen Gott näher oder auch treiben sie von Gott weg. Beides ist drin. In der Trübsalzeit, da fluchen sie auf Gott. Warum lässt er das zu? Warum passiert das gerade uns? Aber ehrliche, aufrichtige Menschen, die werden in sich gehen und sie werden fragen, was können wir dagegen tun? Gott, vergib uns. Wir waren ungehorsam. Wir haben Raubbau betrieben in der Natur. Wir waren unvorsichtig. Wir waren habgierig. Nur noch Materialismus, nur noch Landwirtschaft. Statt dass wir Leute damit ernähren, da wird verheizt für Benzin, wird produziert und so vieles andere mehr. Gott, vergib uns. Leute können in Buße gehen, aber sie können auch in Rebellion gehen. Beides verursacht die Not. Auf die Barrikaden, dass man geht und gegen Gott protestiert. In Notzeiten bricht man mit Traditionen. Das ist einem vollkommen egal, was die Kirche sagt oder was die Religion sagt. Man geht den Weg, der normal ist, der gangbar ist. Man sucht sein Leben zu retten. Das ist in Notzeiten, was passiert. Man klammert sich an jede Hilfe, an jede Lösung. Man nimmt alles an, alles dankbar an, was einem helfen könnte. In Notzeiten argumentiert man auch ganz anders. Schwierigkeiten deine Chance. Das ist meine Botschaft. Da redest du plötzlich ganz anders. Vorher da spottest und lästerst, aber dann plötzlich bist du tief ergriffen und erfasst. In Notzeiten geht man Wege, die man sonst nie gehen würde. In Notzeiten besinnt man sich auf seine Wurzeln. Wo komme ich her? Was haben die Alten früher gemacht in meiner Situation oder in unserer Situation? In Notzeiten lernst du, Stand zu halten, durchzuhalten, nicht aufzugeben. Wir müssen durchhalten, wir müssen zusammenstehen. Das lernst du in Notzeiten. In Notzeiten nehmen Menschen selbst die Dinge in die Hand. Und das ist für mich, worauf ich jetzt hinaus möchte. Weißt du, dann kommen Schwierigkeiten. Und wenn die Schwierigkeiten kommen, dann nimmst du dein Schicksal in deine Hand. Dann überlässt du nicht anderen Leuten dem Staat. dann wartest nicht, bis da ein Gesetz erlassen wird oder die Regierung was beschließt. Du nimmst dein Schicksal in der Hand. Da rennst nicht dort und dorthin. Dann suchst du, wie kann ich dieses Problem lösen? Mit meinen Mitteln. Und da rufst du nicht gleich nach dem Arzt, nach dem Staat, nach dem Gesetz und Richter. In Notzeiten wird man mündig und selbstständig. Gerade in Notzeiten. Dann mach mal selber etwas. Sorgst du für dich. Und genau das ist, was Gott will, dass du lernst, für dich zu sorgen, für dich zu arbeiten, für dich zu kämpfen, für dich zu beten. In Notzeiten wachsen die Menschen über sich selbst hinaus. Schwierigkeiten, deine Chance. Da werden sie stark. Weißt du, warum unsere Gesellschaft so kaputt ist? Da macht alles der Staat. Von oben wird alles bestimmt. Da wird Planwirtschaft, da wird alles verplant. Aber guck mal, derjenige überlebt und lebt weiter, der sein Schicksal, seine Situation selbst in die Hand nimmt und auf sich selbst was macht. Du lernst nicht für die anderen, du lernst für dich selber. Du hörst für dich selbst das Wort Gottes. Du betest für dich selbst, nicht für die anderen. So, plötzlich entdeckst du dich selbst. In Notzeiten klammern sich die Menschen nicht mehr so groß an Ärzten, dann suchen sie selbst, was kann ich hier tun? So viel es an mir liegt. Und du fängst wie dieser indische Zahnarzt. Da fängst du aus Bambus deine eigenen Zähne zu schnitzeln. In Notzeiten entwickeln Menschen eine neue Vision für ihr Leben. In Notzeiten entwerfen sie neue Pläne. Handeln selbstständig, stehen auf ihre eigenen Füße. In Notzeiten übernehmen Menschen selbst für ihr Leben die Verantwortung. Und vielleicht muss bei uns zuerst einmal alles zusammenbrechen und in Schutt und Asche liegen, dass wir wieder anfangen, an Gott zu glauben. Beim Hiob war es so. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hat er erst angefangen, richtig zu glauben und richtig Gott zu verstehen, als alles in Schutt und Asche lag. Und er seine Wunden geschabt hat, als er nichts mehr hatte. Vorher, ach, da verkaufe ich ein paar Kamele und kann das alles finanzieren. Nein, plötzlich ist nichts mehr da zum Finanzieren. Zusammenbruch ist die Voraussetzung für den Neuanfang und für den Ausweg. Zusammenbruch in unserem persönlichen Leben. Erst wenn das System, das Weltliche, das Materielle, das Gottlose, das Geistlose, das menschliche System zusammenbricht, erst dann sind wir bereit, neue Wege zu gehen und zu fragen, wie komme ich weiter? Wie erreiche ich das Ziel für mein Leben? Und erst dann, wenn wir die Grenzen erreichen, an die Grenzen stoßen, wenn es nicht mehr weitergeht, dann beginnt dieses Umdenken bei uns, die Bekehrung, die Umkehr, die Wende, die Orientierung. Guck mal, die DDR ist zusammengebrochen, als nichts mehr lief, als die bankrott waren. Und auch bei uns, erst wenn wir kurz vor dem Bankrott sind, vor dem Offenbarungseid, dann wachen wir auf. Und erst nach der Krise, nach dem Zusammenbruch, geht's wieder aufwärts. Erst nach dem Scheitern. Und oft ist es so, viele Menschen nach einem Herzinfarkt werden sie plötzlich entwickeln einen anderen Lebensstil. Leben ganz anders, benehmen sich anders, reagieren anders, ernähren sich anders. Und dann fängt das Leben so richtig neu zu funktionieren. Aber zuerst einmal gibt es diesen Kollaps. Die Schwierigkeiten, deine Chance. Erst dann entwickeln wir neue Vorstellungen und neue Ideen. Erst dann denken wir darüber nach, es könnte auch anders gehen. Wenn es nichts mehr geht. So, da sehen wir plötzlich andere Möglichkeiten. Und so entsteht die Vielfalt, die Kreativität, die Flexibilität, wenn nichts mehr läuft. Und ich frage mich manchmal, frage ich Gott, lieber Gott, muss das alles zuerst mal so kommen, so prügeldick, dass wir todkrank werden, dass wir aufwachen, dass wir uns auf Gott besinnen? Erst dann eröffnen sich plötzlich uns Möglichkeiten, wenn es nichts mehr geht. Plötzlich kommt von irgendwo Hilfe her. Irgendjemand kommt dann auf uns zu und sagt, kann ich Ihnen helfen? Und dann bist du nicht mehr so stolz und dann sagst du, ja, mir brauchen Sie nicht helfen, ich helfe mir selber. Aber Gott erlaubt es manchmal, dass in unserem Leben Dinge passieren, dass wir uns selber nicht mehr helfen können. Da muss jemand kommen. Und Gott muss unsere Hörner abbrechen und unseren Stolz und Hochmut nehmen. Erst in der Not durchbrechen wir unsere Begrenztheit. Erst in der Not entdecken wir wahre Werte. Erst in der Not merken wir, wie wertvoll ein guter Freund ist. Erst in der Not entdecken wir, was noch brauchbar ist, was man noch verwenden kann und was man nicht mehr verwenden kann. Wenn alles weg ist, wenn du nichts mehr hast. Bei uns, also in Litauen, da gab es ja arme Leute, da gibt es überall, aber dort gab es besonders viele arme Leute. Und meine Oma hat erzählt, dass Leute aus dem Nachttopf getrunken haben. Verstehst du? Du sagst ja, das ist unverschämt, aber wenn du kein Gefäß mehr hast, wenn alles zerbombt, zerplatzt und gestört ist, dann bist du froh, dass du noch einen Nachttopf hast. Ich sag es nur. Weißt du, da genierst dich nicht mehr. Dann hast du keine Hemmungen mehr. Wenn Schwierigkeiten da ist, wenn Not da ist, dann gehst du über Tabus, Vorurteile, Meinungen, Traditionen. In der Not findest du dich selbst. Und sagst, ich helfe mir. Mir ist doch egal, was die Leute sagen und denken. Dann interessiert dich die Meinung der Leute nicht mehr. Schwierigkeiten, deine Chance. Das ist meine Botschaft. Weißt du, Gott bringt uns nur über Schwierigkeiten zur Vernunft, zur Besinnung, Selbstbesinnung, Selbsterkenntnis. In der Not findest du heraus, was hilft mir wirklich. Weißt du, dann stellst du fest, diese Gemeinde oder diese Menschen oder diese Institution, auf die kann ich mich verlassen. In Notzeiten entdeckst du wahre Möglichkeiten, was wirklich möglich ist. Entdeckst du, was dir Trost gibt. Da liest du nicht mehr den Karl May, dann liest du die Bibel. Verstehst du, denn du weißt, die Bibel gibt mir Trost und nicht Karl May. Oder Karl Marx. Oder sonst noch jemand. Verstehst du? Dann plötzlich findest du in Gott deinen Trost. Nicht mehr katholisch, evangelisch oder was sonst noch was. Irgendeine Konfession. Gott ist meine Hilfe. Dann fragst du nicht, wie heißt der? In der Not liest du die Bibel ganz anders. Weißt du, dann liest du und denkst, hier muss die Antwort für mich liegen. Und da hörst du, wie Gott zu dir spricht. In der Not spricht Gott zu dir. Wenn du keine Not hast, dann ist die Bibel für dich ein Krimibuch. Nur so Unterhaltung, schöne Märchen, nette Geschichten, ein Schmöker. Aber in der Not, da ist dir jede Seite, jede Zeile Vollkornbrot, Lebenswasser. Verstehst du? In der Not liest du die Bibel ganz anders. Dann hörst du der Prediger auch ganz anders zu. Aber wenn es dir gut geht, naja, lass ihn quatschen. Verstehst du, da hat noch so viel zu erzählen. Aber in der Not hängst du an jedem Wort. Und sagst, das ist für mich eine Wohltat, ein Segen. So in der Not, da merkst du plötzlich, jetzt kann ich mich aufschwingen. In der Not, weißt du, da entwickelst du Kräfte, die du sonst nie entwickeln würdest. Aerodynamik, weißt du, was das ist? Weißt du, normalerweise die Vögel oder so fliegen mit Thermodynamik, das ist mit der Wärme, mit der warmen Luft. Aber Aerodynamik ist, dass du gegen den Wind, gegen den Widerstand aufhebst. Und da kannst du ziemlich hoch, weil je größer der Widerstand ist, desto höher kommst du rauf. Und so ist auch geistlich, je größer die Schwierigkeit ist, desto höher kommst du rauf. Guck mal, wenn du Biografien liest, also ich habe gerne Biografien gelesen und lese immer noch gerne Biografien, nicht zu lang, so keine 500 Seiten, knapp und kurz, was der Mann getan hat oder die Frau erlebt hat. So, und wenn du Biografien liest, je schlimmer, je dramatischer, je tragödischer die Sache war, desto höher ist er hochgekommen. Der hat nichts gehabt und hat doch was gemacht. Und was geschafft und was erreicht. Schwierigkeiten, deine Chance. Thermodynamik oder Aerodynamik. Nur so mit dem Wind des Heiligen Geistes hoch schaukeln oder mit Widerstand, mit Herausforderungen, mit Nöten. Durch wie viele Nöten hat dich der gnädige Gott getragen? Und guck mal, Paul Gerhardt, wie viele herrliche Lieder hat der Mann geschrieben. Und du verstehst erst diesen Menschen, wenn du seine Geschichte kennst und wenn du siehst, was er alles durchgemacht hat. Oder dieses Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, oh wie hoch ist er erhöht. Der Mann hat alles verloren, seine Familie verloren, stand vor dem Nichts, wartet auf seine Familie, dass sie rüberkommt und die kommt nicht rüber, die ertrinkt im Atlantik. Und dann schreibt er, welch ein Freund ist unser Jesus, oh wie hoch ist er erhöht. Und dann, wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, und Jesus ist mir König, Priester und Prophet, dann entdeckst du Gott ganz anders. In Notzeiten, da gehst du nicht mehr zu irgendjemandem, da gehst du zu Gott und schüttest ihm dein Herz aus. In Notzeiten findet man Ersatz. Kaffeeersatz. Ja, in den Notzeiten haben die Deutschen Malzkaffee erfunden. Ersatz. Wir finden Ersatz für Zucker, für Milch. Wir finden Ersatz. In Notzeiten findest du Ersatz für das, was du gedacht hast, das ist lebensnotwendig. Ohne dem komme ich nicht aus. Und plötzlich merkst du, oh, nach dem Kollaps, es geht alles weiter mit Gottes Hilfe. Und du findest einen Ersatz und das schmeckt mir besser wie alles andere. Verstehst du? Das schmeckt mir und das bekommt mir besser wie alles andere. Ersatz. Und du merkst plötzlich, Gott ist mein Ersatz für das, was hier nicht geklappt hat. Was hier nicht funktioniert hat. Was mir nichts gebracht hat. Gott. So, wer glaubt, in der Not geht alles automatisch, wird enttäuscht. In der Not geht nichts automatisch. Da musst du dich dagegen stemmen, widerstehen. Ein Arzt kann dir nur helfen, wenn du ihm sagst, was mit dir los ist. Wenn er den Schmerz gefunden hat, die Ursache für den Schmerz gefunden hat, dann kann er dir das Medikament verschreiben. Und dann musst du konsequent das Medikament einnehmen. Und wenn der Arzt weiß, woher die Krankheit kommt und so weiter, was die Krankheit verursacht, kann er auch einfach behandeln. Deshalb finde heraus, was ist die Not. Weißt du, wir sind nicht fest mit Gott verbunden. Das ist vielleicht unsere große Not als Christen, als Menschen. Finde also heraus, was es bedeutet, Gott nachzufolgen von ganzem Herzen, ganzer Seele, aus allen Gemütskräften. Finde heraus deine heimlichen Wünsche und Sehnsüchte. Und verlass dich nicht auf irgendwie äußere Lügen, was du dir selber einredest und einsuggerierst. Du denkst, wenn ich das hätte und so weiter, das sind alles oft Einbildungen und Widersprüche. Finde heraus deine wahren Bedürfnisse. Was ist mein wahrer Bedürfnis? Was ist meine wahre Not? Was macht mein Leben wirklich aus? Unterdrück die Dinge nicht. Lass sie hochkommen und frag dich, was ist mit mir los? Und dann versuche mit Gottes Hilfe diese Dinge zu lösen. Und bitte Gott um Hilfe, dass er dir hilft, die Ursachen zu beseitigen. Und sobald du die Ursache beseitigt hast, sobald du eine Antwort gefunden hast, beginnt die Lösung. Und die Lösung macht dich glücklich. Dann wie ein kleines Kind, als du hast was entdeckt. Jetzt kannst du was. Finde heraus, selbst heraus die Antworten. Geschwister, es ist so wichtig, nicht, dass andere dir dich mit der Nase draufstoßen auf die Antwort, auf die Lösung. Du musst selber die Lösung finden. Der Alkoholiker, der kann nur frei werden, wenn er selbst die Ursache seines Problems entdeckt, was das Problem ist, warum er süchtig ist, warum er Drogen nimmt. Was sucht er? Er sucht Erweiterung des Horizonts, seines Bewusstseins. Verstehst du? Und versuch einfach selber die Lösung zu finden. Entzug ist nicht der Ausweg. Ist nicht die Lösung für das Problem. Weißt du, wenn jemand entzogen wird, da wird ihm was weggenommen. Schon das Wort Entzug. Man nimmt ihm was weg. Man muss zuerst einmal was Besseres haben, damit man das andere von selbst loslässt. Wir müssen die Leere ausfüllen, die da ist. Begegne deinen Existenzsorgen, deinen Ängsten, deinen Bedürfnissen. Und finde heraus, frage Gott, Herr, was ist mein Problem, das mir so Schwierigkeit bereitet, dass ich nicht schlafen kann, das mich so drückt? Was liegt mir auf dem Herzen? So. Und dann versuch dir diese Nöte dir bewusst zu machen, aber das reicht nicht aus. Versuche auch eine Antwort auf diese Not zu finden. Und dann bitte Gott um die Lösung. Herr, hilf mir, dass ich den ersten Schritt in diese richtige Richtung tue. Gott will nicht nur Seufzer und nur Tränen haben und das Gejammere. Weißt du, damit kannst du nichts anfangen, damit kann Gott nichts anfangen. Du musst die Lösung finden. Was ist die Lösung? Und dann auf diese Lösung konsequent zugehen. Und Gott um Hilfe bitten. Und er wird unsere Schritte lenken, unsere Hände lenken. Alles in dieser Welt beginnt mit der Erkenntnis. Alles in dieser Welt beginnt mit der Erkenntnis. Und Gott will, dass wir zuerst einmal das Problem erkennen, das Problem sehen, richtig sehen, nicht nur so vernebelt oder durch die rosarote Brille, echt im Echtsein sehen, wie sie ist, nicht wie sie mal gewesen ist oder sein könnte, sondern wie sie gerade gegenwärtig ist. Und dann, sobald du mit Gott einverstanden bist und sagst, ja Herr, dein Wille geschehe, dein Plan soll in Erfüllung gehen hier mit mir. Und Gott will dir helfen. Deine Nöte liegen auf seinem Herzen. Er will eingreifen. Er will deiner Not begegnen. Aber du musst mit ihm einverstanden sein. Denn Deine Not ist auch Gottes Not. Und du musst mit Gott reden. Psalm 50, Vers 15. Manche sagen, das ist die himmlische Telefonnummer. Psalm 50, 15. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten. Und dann heißt es weiter, und du sollst mich preisen. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Gott hat sein Hilfsangebot uns bereitgelegt. Das ist da. Der lebendige Gott will dein Retter und dein Nothelfer sein. Aber rufe mich an. Wir stoßen an Grenzsituationen, das sind die Schnittstellen für unser Leben. Du und Gott. Und dann dazwischen ist das Problem. Und Gott will dich von deiner Not erretten. Er will dich in deiner Not nicht allein lassen. Er ist da für dich. Deine Antwort, deine Lösung. Zieh ihn mit hinein in dein Leben. Es hat keinen Sinn, wenn wir anfangen zu spekulieren, jetzt sagen groß, oh, jetzt so, und meditieren drüber und denken, ich könnte das wegdenken. Du kannst deine Probleme nicht wegdenken. Auch nicht wegbeten. Auch nicht wegsingen. Verstehst du, durch Lobgesänge und was weiß ich alles. Das kannst nicht. Hör auf mit Spekulationen. Dass du nachdenkst, warum lässt Gott dies zu und warum lässt Gott jenes zu? Spekulationen sind für mich Zeitvertreib und Zeitverschwendung. Erkenne deinen Anteil an deinen Problemen. Deinen Anteil an deinen Problemen. Dann erkenne den Anteil Gottes an deinen Problemen. Und dann bringt das beides zusammen. Dein Anteil und Gottes Anteil. Und Gott wird dich nicht allein lassen. Er ist treu. Und du wirst merken, Gott ist treu. Aber die Frage ist, bin ich treu? Und ich muss feststellen, dass wir Menschen untreu sind. Unnütze Knechte sind sogar, heißt es einmal in der Bibel von in einem Gespräch da mit Jesus. Wie stehst du zu Gott? Wir sind ihm nicht egal. Gott sagt uns, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Du gehörst mir. Und es ist wichtig, dass Gott uns kennt. Aber genauso wichtig ist, dass ich Gott kenne. Und zwar aus dem FF. Dass Gott für uns nicht irgendwie ein Begriff ist. Nein, Gott muss unser persönlicher Gott sein. Er kennt dich. Du bist in sein Buch eingeschrieben. Du bist im Himmel registriert. Aber ist er bei dir registriert? Angeschrieben? Kennst du Gott persönlich? Hast du eine Beziehung, eine enge Beziehung zu ihm? Kannst viel erzählen, deine Schwierigkeiten sagen dir die Antwort. Zeigen, dass das vielleicht nicht so ist. Du tust so, als ob. Und wir spielen alle so gerne Religion. Verstehst du dann, wenn wir dann auf die Schnauze fallen und heulen und weglaufen und alles hinschmeißen? Verstehst du? Dann hört die Religion auf. Und dann beginnt erst die Wahrheit zu greifen, wenn es nichts mehr funktioniert. Gott kennt uns. Und lerne ihn, du ebenfalls kennen. Gehöre ganz zu ihm, er ist dein Schöpfer. Du bist in seiner Hand, niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Gott ist ein Gott für die Probleme. Die Philister haben über den Gott Jehova, den Gott der Israeliten gespottet. Das ist nur ein Gott der Berge. In der Ebene kommt er nicht zurecht. Nur ein Gott der Berge. Ich bin so froh, dass Gott ein Gott der Berge ist. Ein Gott der Schwierigkeiten ist. Ein Gott der Probleme ist. Gott ist ein Gott der Berge, nicht nur der Ebene. Und der Gott, der auf die Berge zurechtkommt, der kommt auch in der Ebene zurecht. Der mit den Schwierigkeiten fertig wird. Dieser Gott kommt auch mit den Lappalien zurecht. Gott kennt uns. Und er ist ein Gott der Berge und der Ebene. Gott hilft. Und jetzt will ich dir noch weiter etwas weitergeben. Gott hilft im letzten Moment. Eine Minute vor 12. Wo du nicht mehr mit seiner Hilfe rechnest, da greift er ein. Im letzten Moment. Du musst Gott kennen. So, Gott überrascht uns immer. Im letzten Moment. Sogar eine Sekunde vor 12 greift er ein. Vor Mitternacht. Psalm 50, 15 nochmals. Rufe mich an. Rufe mich an in der Not. Du sollst ihn Gott nicht anrufen. Du wirst auch Gott nicht anrufen in gewöhnlicher Zeit. Du wirst Gott immer nur in der Not anrufen. Sei ehrlich. Wenn es dir dreckig geht, dann wirst du Gott anrufen. Siehst du nicht, Gott, wie es mir geht? Rufe mich an. Dieser Vers könnte nur allein so stehen. Rufe mich an, so will ich dich erretten. Nein, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. und du sollst mich preisen. Für mich ist jetzt in diesem Augenblick jetzt der dritte Satz ganz wichtig, dieser dritte Teil des Satzes. Und du sollst mich preisen. Du rufst Gott an, er will dich erretten, aber er hat doch dich noch nicht errettet. Noch lange nicht errettet. Du bist noch nicht errettet, aber du sollst ihn schon preisen. Während er dich errettet oder während er sich vorbereitet für deine Rettung, während er so anfliegt und anfährt und ankommt, um dich zu retten, schon preisen, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Himmel gemacht hat. Meine Hilfe kommt von den Bergen, wieder von den Bergen Gottes da, was die Philister verspottet haben. Die meisten vergessen, Gott zu preisen, nachdem sie in der Not geschrien haben. Weißt du, wir denken, wir müssen Gott erst preisen, wenn es uns geholfen wurde. Vergiss es, so nicht. Du sollst ihn anrufen und dann, lieber Gott, ich danke dir, dass du so wunderbar bist und dass du mir Hilfe schicken wirst, von woher auch immer, ist mir vollkommen egal. Und dann preist du Gott. Ein Kunststück ist das. Gott hat schon vielen geholfen. Weißt du, und die Leute haben Gott nicht gepriesen. Ich habe in Stuttgart einige Leute gehabt, die waren in Stalingrad. Und da hagelt es die Bomben und was weiß ich, die Geschosse. Und die lagen da im Schützengraben. Und der eine Bruder hat mir erzählt, da lagen wir und wir haben gesagt, oh Gott, wenn du uns hier aus dieser Hölle rausholst, wir wollen dir dienen. Und ich habe Gott vergessen. Weißt du, Gott hat dich errettet, aber viele haben ihn nicht gepriesen. Darum kommen sie wieder in Not. Wenn du Gott nicht preist, kommst du wieder in Schwierigkeiten. Und womöglich noch in größere Schwierigkeiten als vorher. Und du kommst nie aus der Not raus. Also, mein Trick, was ich dir empfehle, fände das bei Gott an. Bitte um Hilfe, bitte um Rettung und dann preis ihm. Preis ihm, preis ihm, auch wenn du noch nichts hast. Und wenn du dann nachher hast, vergiss es, dann preis ihn weiter. Und die Not wird nicht mehr kommen. Die Not kommt nicht mehr wieder, wenn du Gott lobst und preist. Und die Not flieht, wenn du Gott lobst und preist. So, wir sollen lernen, der unsichtbaren Hand Gottes zu danken. Du siehst nicht die Rettung, aber du glaubst und du verstehst, die Rettung wird kommen. Wenn du Gott preist, das drückt deinen Glauben aus. Die Rettung ist unterwegs. Die Feuerwehr ist unterwegs. In ein paar Minuten kommt sie und wird diesen Brand löschen. Meine Hilfe ist kommend. Es bahnt sich an, die Hilfe Gottes. Also du preist und deshalb, preisen ist ein Ausdruck des Glaubens, der Überzeugung. Heißt es in der Bibel, und sie priesen Gott nicht. Sie haben alles gesehen, sie haben alles verstanden, Römer 1. Und sie priesen Gott nicht. Darum hat Gott sich noch mehr Probleme ihnen aufgebürdet. Weißt du, du hast um Not, um Hilfe gebetet. Rette mich aus der Not. Da kommt jetzt eine Idee, aber du hast noch nicht die Lösung. Danke Gott und preise ihn für die Idee. Für die Möglichkeit. Mir ist was eingefallen. Und dann preis Gott, danke Gott. Das ist noch gar nicht da, aber es ist im unsichtbaren Bereich schon bereits vorhanden. Preise Gott für das, was du in der Not gelernt hast, auf dich selber zu gucken, zu dir selbst zu stehen oder an Gott festzuhalten. Preise Gott schon allein, was du entdeckt hast durch die Not, durch die Schwierigkeit. Schwierigkeit ist eine Chance, das ist meine Botschaft. Danke Gott, oh Gott, ich habe eines gelernt in der Not, sich nicht auf Menschen zu verlassen, sich nicht auf den Pastor, nicht auf die Gemeinde, nicht auf die Geschwister, nicht auf das Geld, nicht auf die Regierung, nicht auf die Politiker, nicht auf die Psychologen. Auf dich verlasse ich mich. Das habe ich gelernt in der Not. Und du bist meine Hilfe. Verstehst du? Das ist, wo du schon preisen kannst. Da musst du gar nicht um die Hilfe Gott danken, sondern du hast jetzt endlich mal kapiert, um was es ging, was los ist. Und sie priesen. Guck mal, David hat Gott gelobt, der hat noch gar nichts gehabt, aber hat schon gepriesen. Und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und weil er Gott gepriesen hat, saß dieser kleine Stein beim Goliath. Preis Gott für die Entdeckungen, für die Lektionen, die du gerade durch die Schwierigkeiten gelernt hast oder in der Schwierigkeit gelernt hast, was du verstanden hast. Wer mich preist, dem zeige ich den Weg des Lebens. Und dann plötzlich gehen Türen auf. Wer mich preist, dem zeige ich den Weg des Lebens. Dem zeigt Gott noch mehr. Dem gibt er noch mehr Einfälle. Und zu deinen Einfällen kommen die Finanzen, zu deinen Finanzen kommen, ja, kommt der Markt, kommen die Möglichkeiten. Aber fang an, Gott zu preisen. Für die Idee in der Not. Nütze deine Not als Sprungbrett für weitere Erfahrungen. Dafür ist die Not da, damit Gott dir den Weg zeigt. Ein Sprichwort sagt irgendwo, nütze die Nacht zum Heilen. Verstehst du nicht vielleicht. Aber die Nacht, da wo du nichts tun kannst, nütze die Nacht zum Heilen. Die Not zum Heilen. Nütze die Not zum Wachsen. Nütze die Not zum Reifen. Nütze die Not zu deinem Fortschritt. Nütze die Not zu deiner Entwicklung. Nütze die Not zu deiner Stärkung. Das ist doch deine Chance. Jetzt erst recht, jetzt weiß ich, worauf es ankommt. Jetzt habe ich die Wahrheit erkannt. Nütze die Not zur Erneuerung deines Daseins. Weißt du, wir lesen in der Bibel immer wieder, in den Psalmen besonders, dass Gott in weiter Ferne ist. Wo bist du, Gott? Du bist so weit. Ich fühle nichts, ich spüre nichts von dir, ich sehe dich nicht, ich verstehe dich nicht. Stör dich nicht an der Gottesferne. Gott ist nicht ferne. Aber du spürst es. Weißt du, das ist ein Problem bei Christen. Die gehen so viel nach Gefühl. Hör auf, nach deinem Gefühl zu gehen. Gott, du bist so ferne. Nein, Gott ist gerade hier irgendwo. Hinter mir, um mir, über mir, unter mir, vor mir, neben mir. Heute kannst du per Handy bis nach Japan telefonieren. Oder sonst noch wo. Verstehst du, und warum nicht auch bei Gott so? Gott ist nicht mehr fern. Weißt du, die Technik hat es möglich gemacht, dass wir untereinander kommunizieren können. Und der Heilige Geist hat es möglich gemacht, dass wir mit dem Himmel kommunizieren können. Gott ist kein ferner Gott, auch wenn er so weit aussieht, dass er so weit weg wäre. Psalm 42, ich lade dich ein, schlag diesen Psalm auf. Vers 1 und folgende Verse. Eine Unterweisung der Söhne Koras, vorzusingen. Eigentlich sollte ich vorsingen. Ja, Psalmen sollte man vorsingen. Und da heißt es Psalm 42, Vers 1 und folgende Verse. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Gott ist so weit weg. Oh, wo bist du, Herr? Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht. Nicht mehr Schnitzel. Tränen ist meine Speise, Tag und Nacht. Weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Hör doch dir deine Nachbarn, deine ungläubigen Freunde, deine Geschwister sogar. Wo ist jetzt dein Gott? Hast ja gebetet, hast geglaubt. Gott hat dich geheilt, hast dir Zeugnis gegeben. Und wo ist das alles jetzt nun? Psalm 62 oder dazwischen als Einschub. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, und schüttet euer Herz vor ihm aus. Hofft auf ihn alle Zeit. Auch wenn du nichts siehst, nichts spürst. Ich möchte dir Mut machen. Weißt du, du bist ein feiner Christ, wenn du was spürst und die Herrlichkeit Gottes ist da. Die Wolke des Herrn liegt über uns. Aber Gott ist auch gegenwärtig, wenn eine dunkle Wolke über uns liegt. Wenn alles stockfinster ist. Wenn du nicht einmal deine Nase mehr siehst. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Und schüttet euer Herz vor ihm aus. Weiter. Wer seine Hoffnungslosigkeit vor Gott zugibt, der bringt zum Ausdruck, oh, ich glaube an Gott. Ich hoffe auf den Herrn. Ich vertraue an ihn. Und Gebet ist so ein Ausdruck, dass ich um die Existenz Gottes weiß. Er existiert, er ist da. Und dann, dieser David erinnert Gott, was Gott schon für ihn getan hat, für seine Vorfahren getan hat. Daran will ich denken, sagt er, und ausschütten mein Herz bei mir selbst, nicht bei den anderen. Bei mir selbst will ich mein Herz ausschütten. Das ist wahres Gebet. Bei sich selbst. In deiner Kammer, wo du sitzt und wo du wohnst. Bei mir selbst will ich mein Herz ausschütten. Wie ich einherzog, damals in großer Schar, zu dem Gottesdienst als Pilger, zum Haus Gottes, mit frohlockendem und Danken in der Schar derer, die dich feierten und dich besangen. Wie war das so schön? Weißt du, das war zum Jubeln, zum Jauchzen. Aber jetzt, was ist mein Problem? Verstehst, nütze deine Schwierigkeit als deine Chance. Sprich mit deiner Seele, sag deiner Seele, was mit deiner Seele los ist. Was soll ich tun, Vers 6 hier? Was soll ich tun? Gib einen Ruck deiner Seele. Warum betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Harre auf Gott. Konzentrier dich auf das unveränderliche Wesen Gottes und vertraue seinen Zusagen. Harre auf Gott, meine Seele. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken und dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Weißt du, Dunkelheit kommt über alle Leute mal her. Ich habe diese Tage gestern gesagt, Mutlosigkeit, Depression, das war das normal. Also da ist nichts Außergewöhnliches, wenn sowas mal passiert. Wenn du mal durch Tal des Todes mal schreiten musst. Vergiss in der Dunkelheit des Zweifels nicht, dass Gott zugesagt hat, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Bleibe fest bei Gott. Bete Gott an, preise ihn. Wunder entstehen durch Anbetung Gottes. Wenn du Gott anbetest in der Krise, in der Dunkelheit, in der Not und wenn Tränen deine Speise sind, dann passieren Wunder. Anbetung passiert, wenn die Tränen deine Speise geworden sind, deine Leckerbissen. Tränen sind salzig normalerweise. Ich weiß nicht, hast du schon mal Tränen gekostet? Die sind salzig. Aber das war meine Speise. Ich krieg noch mehr Durst durch diese salzigen Wassertropfen. Wenn Gott in weiter Ferne scheint, finde deine Not und preise Gott. Preise Gott, Gott, ich weiß, du bist da. Ich sehe dich nicht, ich verstehe dich nicht. Du kümmerst dich nicht um mich. Jetzt so ist es egal, aber ich bin dein Kind. Ich bin in deiner Hand gezeichnet. Niemand darf und kann mich aus deiner Hand reißen. Preise Gott. Preise wegen seiner Größe, was er damals im Alten Testament getan hat. Gottes Lob ist der Ausweg aus deinem Dilemma. Es ist leicht, Gott anzubeten, wenn im Leben alles rund läuft, wie geschmiert, wie geölt. Es ist leicht anzubeten. Weißt du, wenn du alles hast, was man braucht, Essen, Freude, Familie, Gesundheit, Glück und alles, das ist kein Kunststück anzubeten. Aber Herr, ich habe nichts, ich habe nur dich, nur dich, nur dich, nur dich, nur dich. Du bist mein einziges Glück. Du bist mein Leben. Du bist meine Gesundheit. Du bist meine Speise. Du bist meine Kraft. So, diese Dinge, wenn sie nicht da sind, fang an, Gott zu preisen. Schwierigkeiten, deine Chance. Anbetung hat die Kraft, Dinge zu verändern. Echte Anbetung hat die Kraft, Dinge zu verändern. Anbetung schafft Auswege, schafft Lösungen, schafft Möglichkeiten, schafft Ideen. Während du so anbetest, ich werde nie vergessen, drüben in der Kirche, ich habe Osram und Siemens beauftragt und einige Geschäftsleute beauftragt, finden Sie mir eine Beleuchtung, dass es sie so ausleuchtet, dass es hell ist. Und habe nichts gefunden. Da haben sie mir teure Sachen, teure Lampen empfohlen, was ich da montieren könnte, aber das hat nichts geklappt. Die haben Probe hingestellt, Probe Lampen, so könnte es sein, aber es war nicht genug. Ich war nicht zufrieden mit der Lichtbeleuchtung. Und dann bete ich und dann sehe ich Motorradfahrer, da fährt so Hölle, so Motorrad mit verchromtem Motorrad vorbei, denke ich, das ist es. Die Lampenschirme zu verchromen. Dann bin ich zu IKEA gegangen, Plastiklampenschirme gekauft und dann in einem Laden, Farbladen, wo die Motorräder da ihre Farbe kaufen, die Motorradfahrer, und dann alles ausgespült und dann die Lampen aufgehängt, ganz normale Lampen. Und die haben heller geleuchtet als das, was mir Osram und Siemens anbieten konnte. Und dann habe ich mal die Herren mal eingeladen und habe ich gedacht, oder die kamen von selber, die wollten da mir neue Lampen vorführen. Ich habe gesagt, sagen Sie, die leuchten viel besser als unsere Lampen. Die mussten zugeben, dass sie besser leuchten als ihre Lampen. Aber das findest du im Gebet. Du entdeckst im Gebet Möglichkeiten, vielleicht als Tollpatsch. Du betest als Tollpatsch. Aber Gott gibt sogar Tollpatsch Gnade und hilft. Und bringt ihn auf Sachen drauf, was er sonst nie draufkommen würde. Mit so einem Kieselstein erledigt der David den Goliath. Wer wäre auf die Idee gekommen, einen Kieselstein zu verwenden? Aber David, mit Gottes Hilfe. So, Anbetung schafft Lösungen, ruft Lösungen herbei. Je mehr du Gott lobst und preist, desto kreativer wirst du, desto umsichtiger wirst du. Auch wenn alles noch so weit weg ist und du keine Übersicht hast, aber Gott hat Kontrolle über die Dinge. Gott hat alles in der Hand. Gott ist der Herr aller Dinge. Und weißt du, Gott hilft, wenn du ihn anbetest. Fang an, ihn anzubeten, kindlich anzubeten. Papa, du weißt alles. Papa, du kannst alles. Mein Papa. Und sei stolz auf deinen himmlischen Papa. Auf deinen himmlischen Papa. Preise Gott. Preise deinen Schöpfer. Preise deine schöpferischen Kräfte. Und die werden freigesetzt. Gott, du bist der Schöpfer Himmels und der Erden. Du sprachst ein Wort, es werde Licht und plötzlich blitzte. Und es ist bis heute hell geblieben. Die Antwort auf deine Probleme, auf deine Not muss Gott sein. Deine Antwort auf die Probleme und die Not muss Gott allein sein und nur Gott. Und die Antwort auf deine Ausweglosigkeit muss Gott sein. Die Antwort auf deine Ängste muss Gott sein. Die Antwort auf deine Krankheit ist nicht die Medizin, muss Gott sein. Und natürlich, dann wird der Herr dir plötzlich irgendein Arzt über den Weg laufen, der eine besondere Medizin entwickelt und entdeckt hat und eine besondere Therapie entdeckt und entwickelt hat. Und plötzlich wundert sich, Menschenskind, das wirkt. Ich habe alles ausprobiert, aber auf den wäre ich nie drauf gekommen. Weißt du, Gott bringt dich auf Ideen. Gott bringt dich mit Menschen zusammen. Gott löst die Dinge auf seine Art und Weise. Plötzlich liest du eine kleine Anzeige irgendwo. Du hast die Zeitung noch nie gekauft, aber plötzlich fällt dir eine Zeitung irgendwo in den Müll und dir vor die Füße, hebst auf, guckst es. Das ist ja. Gott kann durch Abfälle dich auf den Weg bringen und dir Dinge offenbaren. Durch Abfall. So. Antwort auf deine Nöte muss Gott sein. Was auch immer ist. Auf deine Ängste, auf deine Bedenken. Gottes Wort. Das muss deine Antwort sein auf die Probleme, die du nicht überblickst. Gott muss die Lösung sein für deine Schwierigkeiten, für deinen Mangel, für deine Kraftlosigkeit und Hilflosigkeit. Herr, ich hoffe auf dich. Und plötzlich bäumt sich was in dir. Da wirst du wie ein Stier, wie ein Elefant. Und dann rennst los und ich kann niemand mehr halten, niemand stoppen, weil Gott in uns ist. Wenn Gott in dir mal hineinkommt, da wirst du merken, was mit dir los ist. Dann, wenn du gehst, da denkt, eine ägyptische Armee kommt. So dröhnt die Erde. Und so viel Staub wird aufgewirbelt. Da kommt doch so ein armes Würmchen. Aber wenn Gott in dir ist, dann ist aus diesem armen Würmchen eine mächtiges Heer. Das hält die Not nicht aus. Wenn Gott in dir ist, das verkraftet Gott diese Not nicht. Die Not muss kapitulieren von Gott in dir. Bring Gott ins Spiel, in deinem Elend, in deinen Schwierigkeiten. Das ist deine Chance. Du hast ja sowieso nichts mehr. Du hast nichts mehr zu verlieren. Also schlimmer wie es ist, kann es nicht mehr kommen. Also bring jetzt Gott in die Diskussion hinein. Erwähne deinen Problemen Gott. Sag, wie groß dein Gott ist, wie mächtig er ist, wie herrlich er ist, was er in der Vergangenheit getan hat. Nicht, was er gerade heute tut, sondern was er in der Zukunft tun wird. Erzähl deinen Problemen, deine Schwierigkeiten, was daraus alles wird. Rufe mich an. Erwähne Gott in der Not. Rufe mich an. Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, ruf ihn an. Wenn du kurz vor dem Untergang bist, ruf ihn an. Schrei nach Gott, so wie David im Psalm 22, Vers 1. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg von mir? Warum hörst du mein Stöhnen nicht? Verstehst du, ruf doch zu Gott so. Warum hörst du mein Stöhnen nicht? Ich seufze. Ich jammere. Weißt du, es ist keine Schande zum Jammern. Erwähne aber Gott in deinem Jammer. In deinem Elend. Psalm 10, da klagt der Psalmist. Herr, warum bist du so weit weg von mir? Warum lässt du uns im Dunkeln umherirren, wenn wir doch dich brauchen? Weißt du, du bist immer da, wenn wir dich nicht brauchen. Aber wenn wir dich brauchen, bist du nicht da. Herr, warum? Wo bist du? Warum lässt du uns im Dunkeln? Bring in deine Dunkelheit Gott. Da kann es nicht mehr dunkler werden, als es schon ist. Entschuldigung, aber so ist es. Erwähne Gott in deiner Finsternis. Und du wirst nicht glauben. Und du wirst nicht, Gott wird es nicht zulassen, dass er dich verlässt in der Not. Gott ist ein treuer Gott. Er steht zu dir. Aber er will angerufen werden. Gott will gebeten werden. Und Gott hat auch David nicht verlassen. Jedes Mal, wenn David den Herrn befragt hat, den Herrn gesucht hat, hat der Herr ihm geantwortet. Der hätte viel öfters ihn fragen sollen. Der hat nur gefragt, wenn er nicht mehr weiter wusste oder die Hosen voll hatte. Verstehst du, oder der Feind vor der Tür stand. Da hat er den Herrn befragt. Wir sollen den Herrn fragen, bevor wir losgehen, bevor wir uns auf den Weg machen, bevor wir dem Feind gegenüberstehen, morgens früh, wenn wir aufstehen, wir sollen den Herrn befragen. Lieber Gott, was ist heute alles dran? Was hast du auf der Agenda? David spürte die Nähe Gottes manchmal nicht mehr und er musste sie suchen. Und Gott war immer mit David, aber David war nicht immer mit Gott. Und Gott ist immer mit uns, wir sind nicht immer mit Gott. Lass uns ganz ehrlich sein. Es lag nicht an Gott, dass er ihn nicht spürte und nicht merkte und Gott nicht, dieses Gottesbewusstsein nicht hatte. Es war ein Problem von David. Gott hat uns versprochen, immer bei uns sein, immer in unserer Nähe sein. Er hat nicht gesagt, dass du ihn immer spüren sollst und wirst, aber er hat versprochen, ich werde immer nahe bei dir sein. Von spüren steht nichts in der Bibel. Das bilden wir uns ein. Ich muss Gott spüren. Oh, Gänsehaut, Haare stehen ab. Er hat versprochen, dass er immer bei uns sein wird. Aber spüren hat er nichts gesagt. Deshalb, er lässt uns auch durch Zeiten gehen, gegen unsere Gefühle. Und ich muss lernen, und ich habe gelernt in meinem Glaubensleben, zu glauben auch ohne Gefühle. Ich glaube an Gott auch ohne Gefühle. Mich interessieren Gefühle nicht viel. Schön ist, wenn ich mal Gefühle habe, aber ich bin nicht darauf angewiesen. Wir müssen aufhören, an Gefühle zu glauben, sondern wir müssen anfangen, an Gott zu glauben. Nicht an Gefühle. Du wirst nicht fertig mit deinem Leben, wenn du nur an Gefühle glaubst und dann sagst, da war Gott dabei. Nein, Gott ist doch dabei, wenn du nichts fühlst und nicht spürst. Dennoch bin ich stets bei dir und vertraue dir. Du musst dich nicht an deine Gefühle festhalten. Die Gefühle sind nicht wichtig. Die musst du auch nicht ernst nehmen. Und du musst auch nicht lauschen oder ist da schon das Gefühl da? Weißt du, du musst warten, dass Gott da ist und nicht das Gefühl. Du wachst morgens auf und deine schönen Gefühle, der Traum, der schöne Traum ist weg. Ich habe so schön geträumt. Und aufgewacht, da kam irgendetwas und der Traum ist weg. Und jetzt muss ich aufstehen, ohne Gefühle, ohne dem schönen Traum und weitermachen. Lass deine Gefühle in Ruhe. Wenn du in Gott lebst, brauchst du sie nicht. Bist nicht auf sie angewiesen. Die sind nicht lebensnotwendig, Bruder, Schwester. Gott ist größer als unser Gewissen. Gott ist größer als unser Gefühl. Gott ist größer als unsere seelische Stimmungen. Himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Verstehst du? Gott ist viel größer. Und hier entdeckst du die Herrlichkeit Gottes in den Schwierigkeiten. Ich bin nicht von Gefühlen abhängig. Ich bin von Gott abhängig. Von seiner Gegenwart. Von seinem guten Heiligen Geist. Du betest und es passiert nichts. Du weist den Teufel zurück, in den Namen Jesu, hau ab! Verstehst? Da kommt er immer noch näher, der Freche. Verstehst? Der greift dich noch massiver an und spuckt dich noch an, womöglich. Du machst alle möglichen geistlichen Übungen, aber da verändert sich gar nichts. Du bittest, andere für dich zu beten. Bekennst deine Sünden. Verstehst? Jetzt weiß die ganze Welt, was du getan hast. Und hast Probleme und so weiter. Fastest dich zu Tode. Aber es passiert immer noch nichts. Und du fängst an zu fragen, wo bin ich jetzt? Das ist die Situation, wo der David mal steckte. Du, ich mache jetzt eine Durststrecke durch. Bin in der Wüste. Und du bekommst Angst und Zweifel und Selbstzweifel an dir selber. Da werde ich nie herauskommen. Und das zeigt Gott, ich stehe zu dir, auch wenn du gar nichts spürst. Und genau nur noch Widerstand um Widerstand hast. Schwierigkeit um Schwierigkeit. Du hast das Gefühl, deine Gebete prallen von der Decke ab. Und der Teufel lauert jetzt. Weißt du, der Teufel reibt sich die Hände dahin in der Ecke. Er wartet, bis du jetzt anfängst, Gott anzuklagen. Bis du anfängst zu zweifeln. Bis du anfängst, ach ja, weißt, ich sollte die Gemeinde verlassen. In der Gemeinde ist nicht mehr der Heilige Geist. Oder ich sollte alles hinschmeißen. Weißt du, oder dass du einfach alles abschreibst, alles vergisst. Nein, gerade in solch einer Situation sollst du anfangen, Gott zu loben und zu preisen. In der Schwierigkeit. Der Teufel steht vor dir, spuckt dich an und du sagst, Halleluja! Weißt du, was er kriegt? Gänsehaut. Und er dreht sich auf der Stelle um und der rennt. Und du rennst, Gott wird, der Teufel vertrieben durch Lob und Preis und Anbetung. Der Herr errettet dich durch Lobpreis. Aber zwar richtigen Lobpreis. Weißt du, in der Not zu loben, wo das Loben ein Opfer ist. Anbetung muss uns ein Opfer sein. Ist unmöglich, geht nicht. In dieser Situation Gott zu loben, Gott zu preisen, das ist Wahnsinn. Aber genau das ist, was dich rettet. In dieser Lage, wo du schier verzweifelst, durchdrehst. So machst du den Teufel wütend, ärgerlich. Und so lässt er dich in Ruhe. Wenn du mitten in der Krise, in der Schwierigkeit deine Chance nützt, jetzt werde ich Gott preisen. Alles andere hat versagt. Ich habe alles probiert, was ich konnte. Mein Geld verpulvert. So wie diese blutflüssige Frau. Jetzt, ich habe das Geld all den Ärzten gegeben. Damals gab es noch keine Krankenkasse. So, das ganze Geld den Ärzten gegeben. Und jetzt versuche ich noch mal mit Jesus. Vielleicht hilft er doch. Und wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, werde ich heil. Und das tut sie. Und da passiert etwas. Da passiert etwas. Du kannst nur mit Gott deiner Not erfolgreich begegnen. Nur mit Gott. Deine Krise, deine Schwierigkeit. Nur durch Gott löst sich deine Not in nichts auf. Nur durch Gott. Und ich sage dir noch eine Wahrheit, das ist meine persönliche Entdeckung, vielleicht funktioniert es bei dir anders. Aber ich habe eines erlebt, nur durch Gott vergeht meine Not genauso schnell, wie sie gekommen ist. Da frage ich mich oft, wie ist sie so schnell vergangen? Weißt du, wie aus dem heiteren Himmel. So wie sie gekommen ist, so vergeht sie, so flieht sie von einem. Finde deine Not und begegne deiner Not mit Gott. Bring Gott ins Spiel, in die Geschichte. Gott ist so ein Trumpf, weißt du, beim Kartenspielen. Du musst noch irgendetwas im Ärmel haben. Und das ist Gott. Bring Gott zur Sprache. Und Gott schafft wieder Ordnung in deinem Chaos. Viele suchen in der Not nur ein Gefühl. Oh, wenn ich wieder spüren würde, dass ich wieder ein bisschen Oberwasser habe. Nein, du musst auf dem Wasser gehen, nicht nur Oberwasser haben. Suche nicht ein Gefühl. Ein rettendes Gefühl oder welches Gefühl auch immer. Vergiss die ganze Gefühlsloselei. Suche Gott. Und dann wirst du wunderbare Gefühle haben. Dann wird der Ofen nicht mehr so heiß sein. Da werden nur die Ketten abfallen. Weißt du, da die Löwen werden ganz zahm, werden wie Kätzchen sein. Finde Gott in deine Situation. Bring Gott hinein. Gottes Gegenwart ist viel umfassender als dein Gefühl. Das sind die Tiere. Jetzt kommt ein Heiliger heute zu uns. Das war der Daniel. Ein Heiliger. Weißt du, die Tiere spüren, ob es ein Teufel ist oder ein Heiliger. Die wissen ganz genau. Die fressen nur Teufelskinder, aber nicht Gotteskinder. So auch wenn du gar nicht spürst, Gott ist da. Auch wenn du denkst, er ist so weit weg, er ist immer noch da. Auch wenn du glaubst, ich bin so weit weg von Gott. Weißt du, du kannst Gott nicht weglaufen. Wo wirst du hinlaufen? Du wirst überall überwacht. Heute von den Amerikanern, aber von Gott bist du schon seit 2000 Jahren schon überwacht. Von seinem Apparat, von seinem Geist. Auch wenn unser Leben auseinanderfällt, Gott hat immer noch die Übersicht. Und er weiß immer weiter. Auch wenn wir nicht mehr weiter können und wenn wir auch nichts mehr haben. Gott hat alles, meines Gold und Silber. Plötzlich kann Gold vom Himmel regnen. Warum denn nicht? Wenn Steine vom Himmel regnen können, kann auch Gold vom Himmel regnen. Bei Gott ist alles möglich. Du solltest Gott das Unmögliche zutrauen in deinem Leben. Wenn Gott scheinbar nirgendwo mehr zu finden ist, dann erlebst du erst die Herrlichkeit Gottes. Wenn du sagst, du bist so weit weg, Gott, spür nichts, dann erlebst du in den nächsten 5 Sekunden die Herrlichkeit Gottes. Und wenn du anfängst zu loben, zu preisen, zu danken, ihn anzubeten, Gott wohnt im Dunkeln. So steht es in der Bibel. Gott wohnt in dem Nichts. Das Nichts ist eine undefinierbare Zahl. Nichts, Null. Null kann man nicht beschreiben, was die Null ist. So, Gott wohnt in dieser Null. In deinem Nichts, in deinem Dunkeln. Hiob erlebte das. An einem einzigen Tag verlor er alles, seine Familie, seine Gesundheit, sein Geschäft, seinen ganzen Besitz. Und wisst ihr, was Hiob gebetet hat, als er alles verloren hatte? Ich bin nackt von meiner Mutter in diese Welt gekommen und ich werde nackt wieder dahin fahren. Hat sich selbst gesehen, ich bin nackt in diese Welt gekommen und ich werde nackt diese Welt verlassen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist, was der Hiob gebetet hat, als er alles verloren hatte, als alles den Bach runterging, als ja ihm alles genommen wurde. Der Herr hat's gegeben, ich bin aber nackt in diese Welt gekommen, hat auf sich geschaut, hab gar nichts, was habe ich mitgebracht? Was hast du in dieser Welt mitgebracht? Und was wirst du aus dieser Welt mitnehmen? Nix. So, und Gott ist in diesem Nichts. In diesem Nichts. Das war Anbetung, als Gott in weiter Ferne schien. Beim Hiob hier. Das war Anbetung. Gott ist beim Hiob nicht sofort gekommen, dass er gleich gesund geworden ist. Nein, nach und nach ist er wiederhergestellt worden. Aber Gott hat nach dieser Anbetungszeit den Hiob getröstet. Und ich sage dir eines, fang an in deiner Schwierigkeit, in deinem Elend, in deinem Tod Gott anzubeten, deine Sterbestunde Gott zu loben und zu preisen. Gott hat Hiob nach diesem Gebet auch nicht gelobt. Oh, Hiob, du hast gut gemacht. Teufel, schau her, das ist mein Hiob. Nein, nichts. Er hat gar nichts gesagt. Gott hat überhaupt nichts gesagt. Und du brauchst auch keinen Kommentar vom lieben Gott. Du bist sein Kind und du bleibst sein Kind in alle Ewigkeit. So, weißt du, Gott schweigt weiter. 37 Kapitel im Hiob-Buch. 37 Kapitel sind nur Gefasel von den drei Freunden, was die alles so erzählen. Weißt du, die wären nicht nötig gewesen. Die hätten sich ihr ganzes Geplapper sparen können. Bringt nichts. Aus diesen Worten, was der Hiob, die Freunde Hiobs erzählt haben, sind so viele Irrlehren entstanden. Studier mal die Kirchengeschichte. Es bringt nichts. Gott schweigt. Nach dem Gebet wurde Hiob nicht gelobt. Finde deine Not und begegne mit Gott, auch wenn Gott schweigt. Du musst der Not sagen, ich vertraue Gott, ich bin nackt in diese Welt gekommen und ich werde nackt aus dieser Welt gehen, aber der Name des Herrn sei gepriesen. Glorie, 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 Halleluja. Verstehst? Und dann sparst du dir 37 Kapitel in deinem Leben. Die ganzen Seelsorger, die ganzen Psychologen, die ganzen Therapeuten, die ganzen Mediziner, sparst du alle. 37 Propheten, Menschen, welche Art auch immer, zähl die Menschen auf, die dir so viel voll gequatscht haben und nichts gebracht haben. Spaß dir, wenn du Gott anfängst zu loben. Gott, wo bist du? So sagt der Psalmist hier. Ich sehne mich nach dir. Gott, wo steckst du? Wo versteckst du dich? Weißt du, Gott versteckt sich, aber er ist da. Er hat Adam gesehen, die Eva gesehen, den Hiob gesehen, er hat alle Menschen gesehen, er kennt uns von Ferne. Wir denken, er ist ferne, er ist nicht ferne. Gott, ich suche dich, nicht irgendwie, sondern Gott, ich bin beim Verdursten. So betet Hiob, so betet David. Gott, ich durste. Meine Zunge lechzt nach Wasser, wie beim Hirsch. Was war seine Not? Lies mal, was der Psalmist hier betet. Er konnte scheinbar nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Oh, wie schön war früher die Versammlung, als ich zum Gottesdienst ging. Jetzt liegt er im Bett. Muss gewickelt werden. Das ist die Situation eines schwerkranken Menschen. Früher, da war so herrlich, die Herrlichkeit Gottes. Ich habe gejubelt, getanzt. Oh, wie hat David gehüpft vor dem Herrn? Jetzt ist nichts mehr da von diesem. Herr, wie schön war der Gottesdienst. Jetzt ist er getrennt von öffentlicher Anbetung. Jetzt kann er nur noch in der Stille, im Bett, von einer Seite auf die andere Gott anbeten. Und er dreht sich zur Wand, so wie dieser Hiskia, dreht sich zur Wand und weint bitterlich. Aber Gott sieht das, wie der Hiskia bitterlich weint. Und Gott verlängert sein Leben um 15 Jahre. Entdecke deine Chance in der Schwierigkeiten. Die Todesbotschaft war da, bestelle dein Haus, du wirst sterben. Und dann dreht er sich um, Prophet, geh. Und dann weint er vor Gott. Ich habe noch so viel zu tun, ich kann noch nicht gehen. Und Gott gibt ihm 15 Jahre noch dazu. Dieser Beter hier ist im Bett gelegen. Aber nicht nur das. Er wurde sogar von seinen Feinden angegriffen, die ihn versuchten, ihn entmutigten. Ja, wo ist jetzt dein Gott? Jetzt sitzt du im Rollstuhl. Jetzt liegst du im Bett. Jetzt bist du in der Hospiz, in der Sterbeklinik. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man mir täglich sagt und zuruft, wo ist nun dein Gott? Wo ist nun dein Glaube? Wo ist nun deine Bibel? Wo ist nun deine Gemeinde? Wo sind nun deine Christen? Verstehst du die Bibel hier? Merkt ihr? Er weint sogar vor Gott. Und zwar sehr bitterlich. Ich glaube nicht, dass seine Tränen schon noch salzig waren. Die waren schon bitter. Er ängstigt sich um sich selbst. Er sorgt sich um sich, was mit ihm geschieht. Er ist beunruhigt über seine Feinde, die ihn angreifen, die ihm sogar Gott absprechen. Wo ist nun dein Gott? Du bist ja ein Gottversager, ein Gottverlassener. Der hilft dir doch nicht. Er kann seine Gefühle nicht mehr beherrschen. Und das hat Auswirkungen sogar auf seinen Appetit. Meine Tränen, ich will nicht mehr. Ich will nur sterben. Bitte hilf mir. Das ist David hier. Er sagt, dass seine Tränen seine Speise sind. Er schlägt sich seine Wangen ab und ernährt sich nur noch von diesen Tränen. Wie muss er eingefallen sein? Haut und Knochen, dieser Psalmbeter. Er nimmt sich selber wahr. Er ist ehrlich. Er redet mit Gott jetzt. Und Geschwister, das ist Kommunikation mit Gott. Nicht nur in der Versammlung und Jubel und Halleluja, Lob und Dank, sondern dort auf dem Bett zu liegen. Das war kein Bett. Da lag wahrscheinlich irgendwo auf einer Decke, Matratze auf dem Boden, dort im Orient. Wir dürfen ehrlich sein vor Gott. Und das ist die Grundlage einer echten Anbetung. Das ist die Grundlage echter Anbetung Für die, die spüren, Gott ist so weit weg, so in der Ferne, und die schütten ihr Herz vor ihm aus. Psalm 62. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, und schüttet euer Herz vor ihm aus. Spart nicht. Sagt Gott, wie du dich fühlst, so wie der Hiob. Ich werde den Mund nicht halten. Ich lasse, Hiob 7, Vers 11, ich lasse mich nicht den Mund und Maulkorb aufbinden. Ich lasse meine Zunge freien Lauf. Was mich so bitter macht, das muss raus. Was mich so bitter macht, das muss raus. Nicht in der Gemeinde, dass du dich hinstellst und sagst, Leute, ihr kotzt mich alle an. Zu Hause, in der Dachkammer, im Keller. Da, ich lasse alles raus. Herr, ich habe keine Tränen mehr. Finde einen Ausweg, ein Ventil, um deine Not rauszulassen vor dem Herrn. Deine Schwierigkeit, es kann nicht mehr schlimmer kommen, als es ist. Verstehst? Jetzt kann es nicht mehr schlimmer kommen. Und dann, dein Gebet vor Gott soll ein Ausweg sein. Dann erinnere Gott, was Gott schon früher für dich getan hat. Oder was er für andere in der Vergangenheit irgendwann, irgendwo getan hat. Erinnere Gott, wie er andere aufgerichtet hat, wie andere wieder Mut gefasst haben. Hole dir alle deine Bilder der Erinnerung hervor, wo Gott anderen geholfen hat, und preise Gott. Herr, dem Georg Müller hast du geholfen, du hast dem Bruder sowieso, der Schwester sowieso geholfen, du hast denen, bist denen beigestanden, du hast, und das, was du dort kanntest, das kannst du auch bei mir heute. Preise Gott. Bleib aber nicht bei deiner Klagemauer stehen. Geh durch diese Erinnerung. Du musst die Klagemauer verlassen. Klagemauer ist nur Resignation. Viele bleiben dort für den Rest ihres Lebens und kämpfen um die Klagemauer. Die Klagemauer muss fallen, wie alle anderen Mauern auch. Sprich mit deiner Seele. Konzentriere dich auf das, was Gott wirklich ist in seinem unveränderlichen Wesen. Vertraue seinen Zusagen. Harre auf Gott, ruft er raus. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Hallo, Seele, harre auf Gott. Hörst du? Pass auf. Harre auf ihn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der ist mein Gott, mein Retter, mein Heiland. Wenn er nur ein Wort spricht, geschieht es. Und er hat dann gesagt, ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Harre auf Gott, Seele, harre auf Gott. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Harre auf Gott. Halte dich an Gottes unveränderliches Wesen. Egal wie die Umstände sind, was deine Gefühle dir sagen. Erinnere Gott an die ewigen Eigenschaften. Gott, du hast mit unseren Vätern einen Bund geschlossen. Du warst so treu. Philipper Kapitel 1, Vers 6. Der, der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. Jemand hat einmal gesagt, vergiss in der Dunkelheit des Zweifels nicht, dass Gott gesagt hat, es werde Licht. Hast du schon deine Not gefunden? Eine Not zu finden ist wahrscheinlich ja nicht so schwer. Aber in der Not Gott zu entdecken und zu sagen, das ist der Punkt, das ist der Punkt, der feste Punkt, der mich hält. Das ist der Notausgang. Das ist der Ausweg. Und jetzt ist der zweite Schritt. Jetzt gehe ich. Ich gehe auf Gott zu. Nicht, ob Gott auf mich zugeht, das ist egal. Ich gehe auf Gott zu. Sucht mich, sagt der Herr, so werdet ihr leben. Höre nicht auf zu glauben, zu vertrauen und zu handeln. Höre nicht auf zu glauben. Lass dich vom Teufel nicht entmutigen. Galater Kapitel 6, Vers 7. Macht euch nichts vor. Gott lässt sich nicht spotten oder Spott treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er sät oder was er gesät hat. Wer auf dem Boden der menschlichen Selbstsucht sät, der wird von dem Fleisch das den Tod ernten. Wer auf dem Boden des Geistes Gottes sät, der wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Und wir wollen nicht müde werden. Der Teufel möchte dich müde machen. Hör auf, geh schlafen. Wir wollen nicht müde werden zu tun, was gut und recht ist. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir ernten ohne aufhören. Wenn dann die Zeit kommt, dann beginnt die Zeit des Glücks, des Wohlstandes. Und solange wir also noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun, besonders denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Gutes sehen, Gutes tun, Gutes reden, das ist Anbetung. Nicht nur, dass du Gott lobst und preist, fang auch andere zu loben und zu preisen, Gutes zu erzählen, Gutes über andere zu reden. Werde nicht müde, verliere den Mut nicht, hör nicht auf, zieh dich nicht in dein Schneckenhaus zurück. Oh, ich will nur noch mit dem Heiland allein sein. Weißt du, ich habe nichts mehr. Nein. Vor Schwierigkeiten sollst du nicht kapitulieren, nicht in dein Schneckenhaus dich verkriechen, in der Höhle. Elia, komm raus aus der Höhle, draußen ist Wasser und Brot. Nicht resignieren vor Schwierigkeiten. Der Unglaube will nur, dass du beendest und aufgibst. Das will der Unglaube. Und der Ungläubige glaubt, hier kann niemand mehr was verändern, hier kommen wir nicht mehr raus. Die Schwierigkeiten ist nicht zu überwinden, das Krankheit ist nicht zu heilen, der Tote stinkt schon, da ist nichts mehr zu machen. Sei vom Geist Gottes motiviert. Bei Sturm auf dem See, schau doch die Jünger an, die verzweifelten, wir ruderten. Gott erlaubt, dass du mal kräftig ruderst und Muskelkater kriegst. Und dann, wir verzagten am Leben. Und dann, Meister, siehst du nicht, wir verderben. Sie haben Jesus ins Problem hineingebracht. Jesus in den Sturm hineingebracht. Meister, siehst du nicht, wir können es nicht mehr. Jetzt musst du weiter rudern. Und der Jesus rudert nicht weiter, glaub mir das. Der steht auf und sagt, Wind, sei still. Bring Jesus ins Gespräch bei deinem Sturm, bei deinen Schwierigkeiten. Das ist ja deine Situation. Das ist deine Chance in den Schwierigkeiten. Und Jesus kann die Situation mit einem Schlag verändern. Und lass dich von deinen Schwierigkeiten nicht aufhalten. Nütze sie. Nütze sie, ganz schnell zu Jesus zu bringen. Ihm ganz schnell zu sagen, was das Problem ist. Verliere nicht die Nerven. Werde nicht verrückt. Heule nicht wie ein kleines Kind. Spiel nicht hilflos und ratlos. Handle nicht dumm und beleidigt und unüberlegt. Lass dich nicht hetzen, gerade nicht in Panik. Du hast Schwierigkeiten, aber wisst ihr, was man in den Schwierigkeiten auch macht? Unterschreib keinen Vertrag unter Druck. Mach nicht wie die Kinder Israel. Wir können es nicht mehr, wir können es nicht mehr. Pharao ist hinter uns, die Berge links und rechts, vor uns das Meer. Lieber Gott, wo steckst du? Und weißt du, was der liebe Gott sagt? Hört auf zu flennen, hört auf zu heulen, sei still. Ich will für euch streiten. Und jetzt Mund halten. Und keep smiling, auch wenn es schwer ist. Seid still, ihr werdet die Ägypter morgen früh nicht mehr sehen. Und sie waren still und sie haben auf das Eingreifen Gottes gewartet. So geht man mit Schwierigkeiten um und die versinken im Meer und du wirst sie nicht sehen. Und die mussten noch einmal eine Retour gehen zum Meer, um zu sehen, wo die Ägypter ersoffen sind. Gott wartet, bis du still bist, damit er in dein Leben eingreifen kann. Für Gott ist kein Berg zu hoch, er ist Gott der Berge. Halleluja. Gott schafft es. Und mit Gott schaffst du es auch. Für Gott gibt es keine Probleme, die er nicht lösen könnte. Kein Hindernis, das er nicht überwinden könnte. In Krisenzeiten, eine Bibelstelle möchte ich dir weitergeben. Wirf dein Vertrauen nicht weg, es hat eine große Belohnung. Halt durch. Mach die Augen zu. Du siehst Gott sowieso nicht. Verstehst du, spürst Gott sowieso nicht. Mach die Augen zu und sag, Gott, ich bleib bei dir jetzt. Ich halte mich an dir fest. Siehst du sowieso nicht. Und je mehr du in die Dunkelheit hinaus siehst, desto weniger siehst du. Vertraue Gott. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Amen. Lieber Gott, ich danke dir für die Ermutigung, die du in deinem Wort deinen Kindern gegeben hast. Schwierigkeiten ist eine Chance für uns alle Gläubige. Herr, die Probleme ist der Grundstoff, aus dem die Wunder bestehen. Ich preise dich und ich lobe dich. Herr, und ich segne alle Gotteskinder, die jetzt irgendwo durch das Tal gehen müssen. Du bist auch ihr Hirte. Und du führst bei ihnen, du führst sie, du deckst im Angesicht ihrer Feinde den Tisch und schenkst voll ein. Danke, Herr Jesus, dass wir dich haben dürfen in der Krise, in der Dunkelheit, in der Anfechtung, in den Stürmen, in der Krankheit. Egal, auch wenn wir so wie David auf dem Bett liegen und nicht mehr in den Gottesdiensten gehen können. Und wir haben so viele Menschen auch, die hier einfach über das Internet hören, die nicht mehr in die Versammlung gehen können, keine Versammlung weit und breit haben. Herr, du bist bei ihnen. Halleluja, Halleluja. Wir dürfen dich anrufen, aber wir möchten auch dich preisen, dass du so gut zu uns bist. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.